Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hazel Thomas Hörerlebnis.
Heute, es geht wieder rund.
Heute geht's richtig rund. Also Wir sind zwar ein Ehepaar, aber wir sind innerhalb von unserem Podcast ziemlich freaky unterwegs
mit noch einer dritten Person. Non-exclusive innerhalb unseres Podcasts. Und wir sind total gespannt, was heute passiert. Wir freuen uns riesig, dass wir einen richtig, richtig krassen Gast dabei haben.
Egal, wer ihr seid, so einen krassen Gast hattet ihr noch nie.
Genau, also wir machen ja nur noch Hochkaräter in diesem Podcast-Projekt. Drunter machen wir es gar nicht mehr, aber heute, es wird einfach fantastisch. Los geht's.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis.
So, los geht's.
Eine Frage. Ja? Habt ihr das Intro selbst produziert?
Ja.
Es ist total abgefahren. Wer hat das gespielt? Klingt so ein bisschen retro.
Young Kira
hat das gemacht.
Sehr stark.
Der ist ein Hip-Hop-Produzent. Ja. Und den Sprecher hast du ihn erkannt?
Das warst du.
Nee.
Nee.
Oh, I wish. Es war Oliver Rohrbeck. Der berühmte Justus Oliver. Jonas.
Ja. Oh, kann ich nochmal hören?
Okay.
also, wir freuen uns dass er da ist. Michael Bulli Herbig, meine Damen und Herren.
Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel Thomas Hörerlebnis.
Hat ein bisschen was von der neuen deutschen Welle, ne?
Ja, das ist so
genau, das war das Ziel auch.
Krass, dass ich das erkannt habe.
Ja, Wahnsinn. Ja.
Irre.
Man sieht einfach, dass du ein Profi bist. Ja. Du bist einfach ein Profi durch und durch.
Man hört es auch vor allem bei dem Podcast.
Man hört es, ja. Sag mal, unterhaltet ihr euch zu Hause auch so wie eben? Also moderiert ihr zu Hause auch so durch, wenn ihr zum Beispiel sagt, wer macht das Essen oder kannst du mal das Kind
wickeln? Eben noch in der Küche, jetzt im Badezimmer, ich bin's.
Ja, macht ihr das auch so?
Ich würde gerne, aber Thomas hält mich immer zurück. Also
manchmal ist es tatsächlich so, wenn Hazel von einer Show nach Hause kommt, dann redet sie so ein Ticken zu laut. Und auch so in die Ferne. Und dann muss ich manchmal so sagen, so jetzt bitte 3 dB leiser.
Also wie diese Kugeln, die man so schüttelt, wenn man so sein Schicksal wissen will. Ja. So muss Thomas meinen Kopf dann manchmal so ein bisschen leicht schütteln, damit was Neues geladen wird.
Vor allem kann ich mir vorstellen, wenn du 6 Stunden, also angenommen, du wärst mal 6 Stunden in der Show, wo man nicht lachen darf.
Oh Gott, das klingt ja.
Ich weiß, dass du das nicht lachen würdest, aber wenn sie dann nach Hause käme, dann wäre der Pegel wahrscheinlich enorm hoch.
Ja, ich will mal eine Show machen, wo ich ganz viele Comedians einlade und sie berühren alle meinen Penis und der Letzte, der loslässt, kriegt 50.000 Euro.
Ja gut, dann verzichte ich auf das Geld.
Ich nenne sie Proll.
Was ist das denn für ein komischer Anfangshumor?
Wo bin ich da hineingeraten? Ja,
wirklich, frage ich mich gerade auch. Wir sind, apropos, wo bin ich hier hereingeraten?
Ja, es ist nicht meine Technik hier zum ersten Mal.
Thomas und ich sind keine Münchner, aber wir sind so sehr in München. Ich glaube, noch nie war jemand so sehr in München. Wir sind innerhalb eines Brauhauses.
Im
Herrschaftszeiten im Tal in München beim Marienplatz in einem Glaskubus und wir sitzen hier mit der Münchner Kinolegende Bulli.
Ja, wobei ich ehrlich gesagt, also ich war hier auch noch nie. Ich wusste gar nicht, dass es hier ein Herrschaftszeiten-Studio gibt. Ich bin wirklich selten hier im Tal. Und ich muss auch sagen, ich hätte das ohne Hilfe gar nicht gefunden. Es ist ja total versteckt. Ich habe gehört, dieses Studio war vorher ein Stammtisch.
Ach so,
An einem ganz ungünstigen Platz. Ich habe gehört, da ist hier gleich die Küche links.
Ja.
Da hat man auch ganz gerne mal die Tür in den Rücken bekommen, wenn man falsch gesessen ist.
Ich habe noch kurz als Info, kurz wirklich eine halbe Minute vor der Aufnahme, bin ich ins Studio reingelaufen und der Kellner hat mir volle Kanne die Schwungtür in den Musikantenknochen reingeballert. Und es war so, er hat mich so angeschaut, so... Was machst du hier?
Ja, das ist schon die Münchner Freundlichkeit.
Ja, das ist halt einfach so.
Ja, man darf das aber nicht verwechseln. Es wird ganz gerne in München gebellt, also auch am Viktualienmarkt oder so. Ne? Da erschrecken manche, auch Zugereiste.
Auch Hunde erschrecken da.
Erschrecken manchmal, aber es ist sehr liebenswert gemeint.
Ja.
Also wenn jetzt einer sagt, was willst du jetzt du da? Dann ist es also nicht irgendwie böse oder aggressiv gemeint, sondern es ist so, woanders würde man sagen, schön, dass du da bist.
Ja, und ich finde es immer wahnsinnig beeindruckend, wie gut diese Brauhäuser organisiert sind. Also letzte Woche war ich schon mal in München. Ich war bei dem Spiel Bayern PSG. Und
das hast du live gesehen?
Das habe ich live gesehen.
Oh, in der
VIP-Lounge meiner Anwaltskanzlei.
Du hast Messi
ja.
verlieren
und Mbappé live
genau,
gesehen.
Genau, ich habe beide gesehen.
Wie sie verlieren.
Während ich auf einem Entrecote rumgekaut habe. Es war wirklich fantastisch.
Stark. Also, aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige, du wolltest
was. Ich bin aus dem Hauptbahnhof raus, ins Brauhaus und ich habe das Wort Schweinshaxe noch nicht mal fertig aussprechen können und hatte sie schon vor mir liegen. Das war, also das finde ich
unerwartet. Ja, gut, aber
da sitzen 1000 Leute in so einem Brauhaus.
Ich finde das jetzt nicht so beeindruckend, weil das wahrscheinlich so das Standardgericht ist. Also wenn du jetzt was komplizierteres, weniger Münchenhaftes bestellt hättest, hätte es mich mehr beeindruckt. Wenn
ja, aber du das sagst, ist aber auch
ich hätte gerne ein Falafel und eine glutenfreie.
Du könntest mal in so einem Wirtshaus mal einen, sagen wir mal einen Kokobär bestellen. Mal gucken, wie lange das dauert. Ja?
Nee, aber das ist ja dann auch der Trick, dass die dann halt nur drei Sachen haben. Mhm. Da gab es dann nur Schweinshaxe. Es gab Surhaxe und Schweinshaxe.
Wie bitte? Kannst du nochmal hören?
Was? Ich glaube, saure Haxe ist es da.
Oder was?
Surhaxe?
Habe ich nie gesagt.
Und dann habe ich halt, auch gefragt, was ist der Unterschied? Und dann hat er gesagt, ja, ich würde die normale Schweinshaxe nehmen. Und ich habe gesagt, gut, dann nehme ich die normale Schweinshaxe.
Und dann kam einfach ein ganzes Schwein. Und dann musstest du zeigen, was du willst.
Also dieser blöde Spruch hier, Laptop und Lederhose, das leben die Münchner tatsächlich. Das sieht man auch an diesem Studio. Ich meine, die haben ein Podcast-Studio in einem Brauhaus, was wahrscheinlich seit 200 Jahren genau gleich aussieht. Aber trotzdem halt
das,
jetzt hier...
Das Brauhaus.
Das, ja, Studio. Das Brauhaus haben sie um das Studio herum. Ja. Mhm. Man hat sich jahrhundertelang gefragt, was wird hier gemacht und dann wurde der Podcast erfunden und man dachte sich, endlich haben wir einen Nutzen.
Und nur euch habe ich zu verdanken, dass ich heute hier sitze. Ich war bestimmt schon Jahre nicht mehr im Tal, also hier am Marienplatz.
Weil du grundsätzlich nicht so gerne in die Innenstadt gehst? Ich meine, für dich ist es wahrscheinlich sowieso schwer, überhaupt draußen rumzulaufen,
Nein,
oder?
Ich kann schon rumgehen, aber ich muss halt dann damit rechnen, angesprochen zu werden.
Du bist doch der Bulli.
Ja, und Bulli ist jetzt auch ein Name, den kannst du auch so ganz locker über die Straße rufen.
Bulli! Was machst nur du hier?
Ja. Nee, aber ich freue mich, also ich weiß nicht, wie dir das geht, du wirst ja auch erkannt, also oder? Nehme ich mal an.
Ja, also schon, wenn ich neben dir stehe, dann...
Nein.
Nee, aber also schon, mittlerweile schon, aber ich kann schon noch gut mich bewegen.
Und ehrlich, auf der einen Seite denke ich mir, nein, die Leute, wenn sie sich freuen, dich zu sehen, das ist ja irgendwie auch ein Kompliment und dann machst du halt das Foto und dann gibst du halt mal kurz einen Autogramm. Es gibt eine schöne Geschichte übrigens, da stand ich schon Jahre her, da haben wir Vicky und die starken Männer gemacht. Promotour, die ganze
Otto. Bulli reibt sich übrigens gerade an der Nase, um zu suggerieren, dass er jetzt gerade eine Idee hatte.
Ja, richtig, ja, pass auf. Und dann stehen wir da so entouragemäßig rum am Flughafen und dann kommen so zwei nette Damen, wobei die einen auch so angrinsen, ne? Mhm. Und dann sagt die eine zu einem, ich werd verrückt, der Sascha.
Ach so, also stimmt.
Ist auch schon passiert.
Stimmt.
Ich habe schon aus Sascha, habe ich auch schon mal Autogramme gegeben.
Ja, das könnte ich noch sehen, oder? Dass er ein bisschen aussieht wie Sascha.
Stimmt,
ja. Und Sascha hat auch schon mal und übrigens Thema Schweiz, DJ Bobo auch.
Ach, ja, das ist...
So haben wir uns übrigens kennengelernt. Wir hatten früher haargenau dieselbe Frisur, so lange glatte Haare.
Stimmt.
Ja, und ich habe, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass ich hin und wieder mal als DJ Bobo Autogramme gebe, worauf ich ganz süß... Damals gab es noch Fax. Was heißt damals? Ich habe immer noch einen Fax. Aber damals habe ich auch noch einen Fax von DJ Bobo bekommen und wir kannten uns nicht. Und er hat mir geschrieben, meinte, das ist ja interessant, ich habe auch schon mal als Bulli Autogramme gegeben. Und so haben wir uns dann...
Ihr seid quasi die drei Versionen eines Pokémons. Sascha, DJ Bobo und
ja,
du.
Ja, oder es sind auch so diese Paralleluniversen. Die gibt's ja, die sind ja total angesagt. Also vielleicht gibt's uns in verschiedenen.
Stimmt, ihr seid
Multiverse.
Die drei Peter Parkers.
Ja.
Welcher willst du sein von den dreien? Garfield oder?
Garfield?
Holland
oder? Wie heißt der? Maguire.
Jetzt kratzt Hazel gerade die
Ich glaube, der Holland ist ganz cool, oder?
Ja, der ist der coolste.
Ich bin der Holland-Typ, würde ich sagen.
Ja, du bist so ein bisschen
Holland. Der Holland-Typ, ja.
Also eigentlich auf dem Papier bist du krasser als Tom Holland.
Ja, nicht eher Wonder Woman.
Du hast ich glaube, der Schuh des Manitou haben ja 12 Millionen deutsche Kinozuschauer gesehen, oder?
Ja.
Da muss Felix Lobrecht noch einige Computer klauen, bis.
Ja, wobei. Ja, das ja aber jetzt, ich sag mal so, vermutlich, ja. Nein, ich sag mal so, das ist ja nur Ausnahme.
Mhm. Und du meinst, es war auch noch ein bisschen eine andere Zeit, weil es gab nicht diese Streaming-Anbieter.
Ja, das stimmt, wobei ich mich schon auch erinnern kann, dass als der Film damals in die Kinos kam, hieß es immer, so ein Film wie Otto, der Film damals, der ja auch, glaube ich, um die 8 oder 8,5 Millionen Zuschauer gemacht hat. Da haben wir damals auch immer gehört, die Zeiten sind vorbei. Also du kriegst, wenn du heute eine Million Zuschauer machst, das ist übrigens immer noch so, ne? Also wobei man sagt, heute ist die 500, 600.000 ist die neue Million, ja? Und das ist immer so diese Grenze, die man gerne mit so einem Film erreichen möchte. Also wir waren damals auch völlig geplättet über diese Zahl.
Ist es der erfolgreichste Film, der je in einem deutschen Kino gelaufen ist?
Ja, ist die Frage, wie man Erfolg definiert. Also es gibt in den 50er Jahren, als die als das Fernsehprogramm noch nicht so ausgiebig war und die Leute tatsächlich mehr ins Kino gegangen sind, da war, glaube ich, der erfolgreichste Film damals Grün ist die Heide.
Ach, wie nett.
Und da, ich weiß nicht, wie viele Millionen da reinmarschiert sind. Also es gibt da schon verschiedene Zeitrechnungen. Ne? Mhm. Dann, aber in, ich sag mal so, in der Phase, wo es das Fernsehen schon so ausgiebig gab, da sind wir schon... Da ist Manitou und Traumschiff Surprise tatsächlich die zwei erfolgreichsten Filme.
Wahnsinn. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, weil ich habe damals in Ulm gelebt und da gab es das Kino, es gibt es auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr in der Innenstadt. Und da lief dieser Film unglaublich lang. Ich glaube, fast ein Jahr.
Ja, der lief, also das stimmt. Also damals sind die, also der hat so eine Langzeitwirkung gehabt. Ne? Mhm. Also, und dann kam noch eine Sache hinzu. Also er lief schon einige Monate und dann kam leider Gottes 9-11, das war ja 2001. Mhm. Und ich saß dann bei Wetten, dass. Das war eh ein schwieriger
Gott, wie
Moment.
Unangenehm.
Ja, ja.
Wie viele Tage nach 9-11?
Drei Wochen. Also es war Ende September sowas. Zusammen mit Pierre Brice auch noch. Mhm. Also da kam unheimlich viel zusammen. Und ich dachte mir, oh mein Gott, also ich wusste, dass Pierre Brice den Film nicht mag.
Echt?
Er hat sich auch öffentlich schon dazu geäußert, dass er das alles sehr, sehr respektlos findet. Und Thomas Gottschalk wollte vermitteln. Also haben wir uns bei Wetten, dass getroffen, aber leider Gottes eben in dieser ganz komischen Stimmung.
In dieser Stimmung, wo man dann so denkt, ja gut, also das ist jetzt eigentlich alles dann pauschal betrachtet nicht so wichtig.
Genau,
oder so ein Kinofilm, wenn die Welt untergeht.
Richtig. Auf der anderen Seite haben die Leute aber das dankbar angenommen, dass sie mal auf andere Gedanken kommen können. Das haben wir mit LOL ja auch erlebt während der Pandemie.
Stimmt,
ne?
Ja, genau. Das war auch sehr unangenehm auf eine Art.
Ja, es gibt nichts zu lachen, aber die Leute sind froh, dass es was zu lachen gibt. Mhm. Ja? Oder dass man ihnen die Erlaubnis erteilt, sozusagen. Jetzt darfst du auch mal lachen. So. Und dann saß ich da mit Pierre Brice auf dieser Wetten-Dass-Couch.
Also Pierre Brice für die Leute, die...
Richtig. Gut. Die, ja, erklär mal.
Ja, das ist der Hauptdarsteller von Winnetou.
Diese Winnetou-Filme, die wiederum basieren auf Romanen von Karl May, die ja nun auch schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Und diese Filme waren in den 60er Jahren massiv erfolgreich und Winnetou wurde gespielt von Pierre Brice, ein französischer Schauspieler, der auf Deutsch synchronisiert wurde.
Wissen wir nicht.
Ne?
Die Filme wurden wahrscheinlich in Kroatien gedreht oder so, oder?
Damals hieß es noch Jugoslawien, heutiges Kroatien, und waren unfassbar erfolgreich. Also haben in den 60ern auch ihre 6 Millionen Zuschauer gehabt.
Und damals gab es ja eine Weltbevölkerung von 10 Millionen Menschen. Also es war eigentlich wirklich der Wahnsinn, dass die das geknackt haben.
Und ich hab, für mich war das ein Held, ein Jugendheld. Ich hatte drei Helden, Elvis, Vicky und Winnetou.
Ja? Ach krass.
So, und jetzt treffe ich auf den. Das war für mich das Größte. Also nicht nur, dass ich diesen Film damals machen durfte, also selber als Apachenhäuptling da durch die Prärie reiten, sondern ich habe auch noch meinen Helden persönlich kennengelernt. Auf der Wetten-Dass-Couch, auch das erste Mal. Also für mich ist wahnsinnig viel emotional passiert in dem Moment. Und dann kommt eben Pierre Brice da rein und Thomas Gottschalk befragt ihn zu dem Film und er hält einen Monolog über Respekt. Was fehlender Respekt ausmacht, was man tun und zu lassen hat. Und dieser ganze Monolog endete mit dem Satz, fehlender Respekt, er hat es so mit französischem Akzent gesagt, fehlender Respekt führt zu schlimmen Sachen und das Ergebnis sind die Twin Towers von New York.
Oh Gott, wow. Und also dein Film war das Symbol
Und dann habe ich in dem Moment gedacht, oh wow, jetzt, das ist
9-11
krass.
9-11 was a bully job.
Ja, ja. Das ist ganz schlimm. Der Inbegriff von, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht. Ja. Also das hat man den fettesten Kloß aller Zeiten im Hals
und
wahrscheinlich.
Und ich wusste nicht mehr, was ich sagen soll. Thomas
und es ist ja eine Live-Sendung. Also du kannst auch nicht
Ich konnte ihn auch nicht bremsen, ich wollte ihm auch nicht dazwischen gehen.
Das wäre richtig, wenn du so in ihn reingeflogen wärst.
Und Thomas Gottschalk hat aber sehr gut reagiert damals, hat gesagt, naja gut, da kann der Junge jetzt auch nicht dafür. So. Mhm. Es war wirklich keine schöne, für mich war es eine schöne Begegnung, für ihn nicht. Mhm. Ja, wir haben danach auch nie wieder miteinander gesprochen. Ich habe ihn dann zwar noch, weil ich die Wette verloren habe, war mein Einsatz, dass ich ihn mit der Kutsche als Winnetouch zum Flughafen bringe. Mhm. Das fand er auch nicht so lustig. Für die Show war es gut.
Und danach hat der Film nochmal
Und darauf wollte ich jetzt hinaus.
Genau.
Richtig. Der Film lief schon einige Monate, war ein kleiner Abwärtstrend zu erkennen und nach der Show ging das Ding nochmal komplett durch die Decke. Also eigentlich hat Pierre Brice schon auch seinen Anteil dafür gehabt, dass der nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen hat durch diese
krass.
Also nicht gewollte Promos.
Wenn er ihn gelobt hätte, hätte es wahrscheinlich weniger Zuschauer generiert. Wenn Pep.
Ja, das weiß ich nicht. Könnte vielleicht noch mehr sogar.
Ja, das kann sein. Jetzt ist natürlich eine ganz andere Zeit. Das war 2000, oder?
2001.
Wie Towers. Die Twin Towers, ja, ja, genau.
Damals bist du noch durch den Hoden deines Vaters geschwommen.
Hänsel. Genau.
Was bist du für ein Jahrgang, Hänsel? Nee, darf ich das fragen?
93.
Aber wenn es um die Filme aus den 90ern geht, das ist immer... Also wenn ich über Jurassic Park oder Matrix oder Titanic rede, das ist immer der Wahnsinn.
Also ich kann dir sagen, ich war so klein bei der Schule des Manitou. Willst du wissen, was ich anhand dieses Films gelernt habe? Ja, das ist nämlich wirklich eine essentielle Bildungslücke, die ich bis dahin hatte. Es gibt doch diese eine Szene, wo die Frau morgens dann aufsteht und alle Männer haben Ständer. Und dann habe ich...
Nein, da ist keine Frau dabei. Das ist im Bandenlager mit Santa Maria.
Ja.
Genau. Und er weckt sie morgens auf und sagt... einer von den Bandenmitgliedern schießt ein paar Mal in die Luft und sagt, los Männer, aufstehen, hopp, 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 wir müssen los, ne?
Ja, genau. Und dann haben alle... auf. Ja, mhm. Ach so, okay. Guck ja. mal, siehst du.
Keine
so,
Frau dabei, keine Frau dabei.
Keine Frau dabei, okay. Aber ich habe den geschaut bei meiner Tagesmutter damals und dann hatten die halt alle so ein Zelt in der Hose und ich habe dann gefragt, was ist das? Was ist da los? Was ist das? Und sie hat mir dann...
Was ist das?
Ey, Traudi, was ist das? Das war eine Österreicherin, meine Tagesmutter. Die hat immer so, es gab eigentlich immer nur Fischstäbchen mit Tiefkühlspinat und ich war so, bis ich 15 war, davon überzeugt, dass das die österreichische Küche ist.
Das heißt, aber sie hat gesagt, das sind alles Fischstäbchen.
Sie hat gesagt, es sind Kugelschreiber. Sie hat gesagt, weil sie konnte mir halt schlecht irgendwie erklären, was es ist.
Das ist gut.
Und seitdem muss ich natürlich an dich denken, wenn ich einen Kugelschreiber in der Hose sehe.
Was? Und das höre ich jetzt erst.
Zum Glück. Jetzt, wo ich schon ein Kind von dir habe.
Das tut mir leid.
Nee, aber das war für mich wirklich, also das war für mich ein Film, der war zu einer Zeit in meinem Leben präsent, wo ich gar nicht wusste, was ein Film ist. Also weißt du, wo ich einfach so dachte, ja, das passiert halt so. Also als ich dann irgendwie gehört habe, ja, der Typ, der erstmal, das sind keine Zwillinge, die beiden Brüder spielen, sondern es ist nur einer. Wie soll denn das funktionieren? Und was, der hat das auch geschrieben. Wieso, was soll der denn da schreiben? Das hat man doch einfach gefilmt. Das ist doch einfach passiert. Also das war wirklich noch in einer sehr, sehr primitiven Phase meiner Wahrnehmung.
Also ich meine, Kinder ist ja so, die denken auch, ja, 90 Minuten, das kann man doch auch in 90 Minuten drehen. Ist ja nur 90 Minuten.
Ja, klar. Ja.
Also dass das teilweise 50 Tage dauert, da frage ich, was machen die denn die ganze Zeit?
Ja gut, heutzutage kann man ja, mit zwei Kameras kannst du 180 Minuten drehen.
Wie diese eine Zuschauerin, die mal gefragt hat, weißt du noch, als wir Deutschland was geht, die YouTube-Serie gedreht haben, die ist immer jeden Sonntag um 12 Uhr erschienen und einmal sind wir um 12 Uhr in Marburg unterwegs gewesen und dann hat jemand Hänsel auf der Straße erkannt und hat gesagt, ich dachte, du bist jetzt gerade auf YouTube und die hat irgendwie nicht drüber nachgedacht, dass das ja geschnitten würde.
Dass YouTube auch kein Ort ist.
Also wie wenn jemand aus dem Kino laufen würde und dir, Bulli, begegnen würde und dann sagen würde, hä,
was machst du denn hier?
Du warst doch gerade auf der Leinwand.
Bei mir genau. Fernseher. Du bist ja viel größer. Mein Fernseher ist gar nicht so groß.
Ja.
Jetzt haben wir unsere Community gefragt, was für Fragen sie an dich haben. Die haben sich mega gefreut. Also sind wirklich ganz
die
viele dabei.
Die konnten es gar nicht glauben.
Die sagen, also wir wussten ja schon, dass du ein Stargast bist, aber dass du so ein großer Stargast bist, hätten wir auch nicht gedacht. Es gab ja sogar Zeitungen, die darüber berichtet haben, was beim ersten, als erster Gast bei Hänsel und Thomas neuen Podcast ist. Michael Bulli Herbig, unglaublich. Aber wir haben halt eine Community, die auch ziemlich woke ist. Und da kommt natürlich die Frage, die... denke ich, ein bisschen blöd ist und schwierig zu beantworten und auch ein bisschen unfair auf eine Art, würdest du Schule des Manitou heute wieder so drehen? Da muss natürlich die Antwort sein, erstmal nein.
Nein, Moment. Also da muss man schon unterscheiden. Ich würde den Film heute schon noch machen. Anders halt.
Genau.
Mit anderen Gags, angepasst. Also Humor verändert, das muss ich dir ja nicht erzählen. Humor verändert sich. Ne? Wenn du dir heute Filme aus den 50ern anguckst, da sind manche Sachen dabei, die sind amüsant, ja. Ein Heinz Erhardt und wie sie alle heißen so. Du kannst dir Otto-Filme anschauen heute, die du ganz anders in Erinnerung hast und denkst, oh wow, das ist aber gewagt. Das würde ich heute wohl auch nicht so machen. Es gab damals übrigens auch schon in der Bulli-Parade die ersten drei Staffeln, die habe ich komplett aus dem Verkehr gezogen.
Ah, wirklich?
Die sind nein, aber da habe ich keine Wokeness gebraucht und keinen Aufpasser, sondern wir haben irgendwann selber gemerkt, eieieiei, da haben wir viel experimentiert. Ja. Und das war auch so. Also wir haben damals Sachen ausprobiert. Also wir haben damals, ich meine, ProSieben war ein Privatsender, da war Anarchie pur. Die haben uns halt ein Team hingestellt und wir durften drehen. Und 30
also die ein oder andere Drehtür an den Ellbogen geknallt.
Zum Beispiel.
Jetzt und hier bei Seven One ist auch Anarchie pur.
Ja. Ja, weißt du, da hast du dann 30 Sketche geschrieben und dann drehst du aber 60. Und da hast du natürlich dann Ausschuss. Und ich habe mir irgendwann mal diese ersten drei Staffeln nochmal in Ruhe angeguckt, die schon Jahre her. Jahre. Also das war wirklich kurz nach Manitou. So lange ist das schon her. Aber ich dachte, nee, das kannst du, bitte sendet das nicht mehr. Das ist, ich schäme mich dafür. Mhm. Das, also das sind Dinge dabei, die waren also nicht witzig, die waren blöd, die waren auch überhaupt nicht politisch korrekt. Wobei ich auch ein Hauch politische Inkorrektheit durchaus amüsant finde. Und ich finde, das ist auch ein bisschen Salz in der Suppe. Warum auch nicht? Ne? Aber wir haben das, ich habe das alles aus dem Verkehr gezogen, wir haben dann so eine Art Best-of draus gemacht. Das hieß dann Bulli Spezial und dann gab es dann die Sketche, die haben wir zusammengeschnitten, wo wir sagen, okay, das geht noch. Aber Humor verändert sich. Die ganze, also das können wir ja gar nicht aufhalten. Ja. So. Und einen Film wie Schule des Manitou, natürlich kannst du den heute machen, aber du musst ihn anders machen. Du musst ihn dem Zeitgeist anpassen. Du musst vielleicht auch aus dieser Wokeness eine Ironie stricken. Du musst, also da würden mir schon ein paar Gags zu einfallen. So ist das nicht. Aber ich sag mal so, so wie der Film jetzt daherkommt, exakt so, so würde ich ihn vermutlich nicht mehr machen, weil da so ein paar Dinge dabei sind, wo du sagst, ja, okay, kann man sich heute anschauen unter dem Nostalgiefaktor, weil du sagst, okay, der Film ist 20 Jahre alt, aber ich würde, ich habe da auch Unterhaltungen mit meinem Sohn, ne? Und dann erkläre ich ihm das, dann sage ich, ja, ich verstehe, warum das heute anders gesehen wird, damals haben wir uns da keine Gedanken gemacht, heute machen wir uns Gedanken darüber, aber man kann es ja erklären, wo das herkommt. Und wenn in dem Film Schule des Manitou Indianer geschrien wird, dann hat es damit zu tun, dass in den Filmen der 60er Jahre permanent Indianer geschrien wurde. Das heißt, das haben wir parodiert. Und das muss man sozusagen, das erkläre ich dann meinem Sohn so, dass ich sage, pass auf, das haben wir nicht gemacht, um jemanden zu beleidigen. Wir sind auch damit aufgewachsen, Indianer spielen zu dürfen und zu können. Da war nichts dabei. Ich wollte auch immer der Indianer sein. Ich wollte nie der andere sein, weil ich die Indianer viel cooler fand. Viel besser. Für mich war der Häuptling der Held. So. Also wollte ich sein wie er. Und weil man zu ihm Indianer gesagt hat, war ich der Indianer. Ja. Ich glaube, das muss man einfach erklären.
Also dir war immer schon klar und dir ist auch nach wie vor klar, dass es von einem guten Ort aus kommt, emotional.
Und ich glaube, man könnte auch sagen, dass kein Genre so sehr Produkt der Zeit ist wie Komödie, oder? Also ich merke das auch ganz stark bei zum Beispiel Austin Powers 2, fand ich früher mega geil.
Ist immer noch ganz gut.
Also, ja. Ich habe das mal Hazel versucht zu zeigen, weil ich gesagt habe, wir haben den als Kind irgendwie, ich hab ja vier Geschwister.
Ich habe den auch schon mal gesehen,
irgendwie 20 Mal gesehen oder so.
Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern.
Also es war zum Teil so einfach eine Freizeitaktivität, was machen wir heute? Ja, wir schauen wieder Austin Powers 2. Dann habe ich den irgendwann noch mal mit Hazel gesehen und so gemerkt, oh, also irgendwie finden die Gags nicht
es ist
mehr
halt,
so gut.
Es ist immer so, wie wenn man so alte Fotos von sich anschaut und sich denkt, was habe ich mir denn dabei gedacht?
Total.
Bei dem Outfit.
Und weil du das jetzt gerade sagst, wir hatten ja selbst bei Schule des Manitou hatten wir Natives dabei. Ne? Also einer zum Beispiel war der Robert, der damals schon ewig in Berlin gelebt hat, ne? Aber zum Stamme der Sioux gehört, also der Sioux, wie man auf Deutsch sagt. Ne? Und der hat mal was ganz, ganz Schönes und Charmantes gesagt. Der hat gesagt, man spürt, welches Herz den Gag macht. Ne? Also aus welcher Motivation machst du ihn? Machst du ihn, weil du jemanden auf den Arm nehmen willst und ihn zum Lachen bringen willst und das auf eine charmante Art? Oder willst du ihn demütigen? Willst du ihn vorführen? Das ist ein ganz großer Unterschied.
Ich meine, das merkt man ja allein schon daran, wie du jetzt darüber redest. Wenn du könntest dich jetzt ja auch hier hinstellen und sagen, was? Es gibt Leute, die sagen, Schuh des Manitou ist nicht zeitgemäß, das geht ja gar nicht, bla bla bla, das sind alles irgendwie Snowflakes oder so. Aber ich meine, allein, dass du das auch aus dem jetzigen Kontext weißt einzuordnen, und ich finde, das merkt man ja auch deine Arbeit an LOL an, dass du ja auch wahnsinnig sensibel bist und auch immer dir überlegst natürlich, wie das Ganze gesehen wird und auch vor allem im Hier und Jetzt gesehen wird.
Und ja, vor allem, also Was mir besonders gefällt, ist, wenn es gelingt, so eine Familie von Fernseher zu locken, ne? Oder eine Familie ins Kino zu bringen. Also dieses klassische Family Entertainment. LOL ist genau das Gleiche. Du kannst, also ich sage jetzt mal so, ich weiß nicht, ob irgendjemand da draußen mal das japanische LOL gesehen hat.
Ja, also da draußen, wir sind ja hier auch hier drin und wir haben so ein bisschen reingeschaut.
Also als mir das damals schon sehr gezeigt wurde, ja, vom Produzenten, den du ja auch kennst, Otto Steiner, den ich ja lange kenne, den habe ich wirklich angerufen und gesagt, Otto, das ist die größte Scheiße, die ich je gesehen habe.
Das ist ganz schlimm.
Bist du wahnsinnig? Das kannst du nicht so machen. Ich meine, die gehen da richtig. Also
die haben ja auch, glaube ich, nichts vorbereitet, oder?
Nein,
also die suchen haben, ja dann, es wird auch immer, also primitiver, aber auf so einer, nicht nur auf so einer intellektuellen Ebene, sondern auf so richtig so tief menschlich, denkst du so, wie sehr ist der Mensch eigentlich ein Tier? Also
naja, den fällt nach einer halben Stunde, oder zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist. Damals war es vielleicht die erste Staffel, die sie mir da geschickt haben, und da haben sich die Leute halt, die haben sich halt ausgezogen, die haben sich nackig gemacht, die haben sich riesen Dildos auf den Kopf gehauen, da sind Leute mit Penisjacken rumgelaufen. Da dachte ich, sag mal, Otto, das ist doch nicht dein Ernst.
Ja, auch die australische Version, ich glaube, jetzt kann man es sagen, ich war bei der ersten Staffel.
Ich wollte gerade genau dasselbe sagen.
Da war ich so wie ein Backup-Fall, weil das war so zu Hochzeiten der Pandemie und da wusste man nicht, wenn jetzt jemand Corona hat, dann muss man sofort, wie so ein Haifischgebiss, ich war so der zweite Zahn und dann kam es aber nicht dazu und da hatten wir uns dann zu Vorbereitung die australische Staffel angeschaut, Staffel 1, moderiert von Rebel Wilson. Ich weiß nicht, ob sie auch deine Rolle quasi einnimmt, dass sie auch so kreativ dabei ist.
Das weiß ich auch nicht.
Ich denke, ich weiß, es ist auch egal, aber da war dann irgendwann so ein Typ mit so einem Kostüm mit, glaube ich, 40 Penissen drauf und wir dachten uns, ja, ist irgendwie schon.
Ja, und das Witzige war, wir haben ja vorher ein Briefing bekommen von Prime. Bitte geschmackvolle Witze und nicht zu viel Furzwitze, nicht zu viel Peniswitze und so weiter. Und dann haben wir dieses australische LOL geschaut.
Und dachten so, okay, also einfach nicht so, das.
Keine Ahnung, wie viel Folgen. Einfach nur Leute, die sich an irgendwelchen Plastikdildos gerieben haben und gemacht haben.
Ja, und das wollte ich damit sagen. Damit ging es los. Und dann habe ich eben zu Otto gesagt, pass auf, das Einzige, was ich daran wirklich gut finde, ist die Grundidee, dass 10 Leute 6 Stunden lang in einem Raum sind und nicht lachen dürfen. Aber dann musst du die A-Liga holen, dann musst du Leute holen, die sich mögen. Da darf es auch nicht um die Kohle gehen. Ne? Im Originalformat dürfen die ja das Geld behalten.
Ja, das ist auch gar nicht gut.
Nee, weil dann kriegt das so eine Big Brother-Mentalität. Dann müssen die Leute sich vorbereiten. Dann müssen sie humoristisch Angst voreinander haben. Ne? Also das muss ein Spielerabend sein. Und ich möchte auch Sachen vorbereiten, die ich reinschicken kann. Und daraus ist es entstanden. Aber man muss dazu auch sagen, wir hatten keine Pilotfolge. Ne? Wir haben das gemacht. Wir haben es gemacht.
Aber ich glaube, das ist auch ein Teil des Erfolgs von der Staffel 1. Die war so magisch. Also das war wirklich, also wie Teddy dann am Schluss wirklich wie so, nicht Phönix aus der Asche, aber wie Phönix aus dem Feuer. Also er ist ja schon on fire und also dann nochmal.
Die Mona Lisa-Nummer hat mich gekillt. Ne?
Ja, das war, so. Mit und, wie er nicht an die Hand kommt, da bin ich hier gestorben.
Und du merkst ja manchmal, hast du es dann so im Gefühl, ja, wo du denkst, okay, wird das was, wird das nichts? Und so. Und es ist ja, und ich muss das jetzt nochmal sagen, weil das da draußen oft vermutet wird, da ist nichts gescriptet. Ja. Es gibt keine Vorgaben, das kannst du ja bestätigen. Wir sagen keinem Künstler oder Künstlerin, du bist dann und dann dran oder du darfst nur das machen oder mach du das jetzt. Nein, ich weiß nicht, was passiert und ihr wisst nicht, was ich reinschicke.
Ja, also ich würde sagen, ich war noch nie in so einer gut abgesteckten Sendung, weil es einfach räumlich ganz klar Grenzen gibt, weil du musst halt in dieser Wohnung oder in diesem Raum bleiben, aber trotzdem bist du so frei wie sonst nie. Ja. Du musst auch frei werden. Also auch wenn Leute mich fragen, wie bereitest du dich denn vor, nicht zu lachen. Ich habe auch schon mit Schauspielern geredet, die dann einfach gesagt haben, ich würde dann einfach eine Person spielen, die nicht lacht. Das kannst du nicht. Also es ist echt so wie so eine Zwiebel, die immer weiter geschält wird und am Schluss eigentlich so ab Stunde 4 wird es eh psychedelisch, weil es einfach so verrückt ist.
Und die Leute sehen sich vorher nicht. Wir versuchen ja auch die Kolleginnen und Kollegen, die da reingehen, vorher auch mal räumlich zu trennen. Das heißt, die treffen wirklich, wenn sie da einziehen, dann aufeinander. Ja? Und das weißt du natürlich nicht, wenn du die erste Staffel produzierst, ob das funktioniert. Aber wir haben gesagt, nein, wir lassen sie laufen. Wir haben da A-Klasse Leute drin. Das ist jetzt ein Vertrauensvorschuss. Genauso wie ich ihnen hoffentlich das Gefühl gegeben habe, sie können machen, was sie wollen, weil wir passen auch, klar, ich meine, da sind 40 Kameras, 6 Stunden, da kannst du dir ausrechnen, wie viel Stunden Material das ist.
Ich glaube, ne? 40 Terabyte Material.
Das ist brutal, oder? Ja. Also du musst, da wird dann schon viel geschnitten
da
auch,
zittert,
klar.
Zittert Thomas, Techniker, Herz.
Nein, es ist ja so.
Das ist fast wie ein Außendreh von dir bei einer Messe.
Nee, ganz so viel müssen die dort nicht wegsäbeln.
Nein, es ist vor allem so, es passieren ja Dinge parallel. Du kannst ja auch nicht alles gleichzeitig zeigen. Also es gibt auch Leute, die sagen, mach das doch mal live. Nein, das wird nicht gehen, weil du weißt gar nicht, wo du hinschneiden sollst, weil in der Ecke unterhalten sich zwei, da performt einer, dann passiert was im Lockerroom. Also du entscheidest dann halt in der Post, was sind die Momente, die jetzt gerade am spannendsten sind. So, ja. Und bei der ersten Staffel, beim Einzug, nach 5 bis 10 Minuten habe ich so gedacht, boah, das wird der Wahnsinn. Ja. Das wird der Wahnsinn. Ich spür's, wie die schon wie Teddy da schon reinkommt, weißt du, als erster, ja, dann auf Anke trifft. Also das ist brillant. Also ich finde super. Aber, dass jede Staffel ihren eigenen Charme hat, weil durch die immer neue Konstellationen ergeben sich natürlich auch neue Situationen.
Aber ich glaube auch, dass der Erfolg von LOL wirklich 1:1 damit zusammenhängt, dass eine Person, nämlich in dem Fall du, alles überblickt hast, vom Casting bis zu vor Ort moderiert, wie die aufeinanderstoßen, bis auf dann den Schnitt. Weil das ist ja leider bei deutschen Produktionen ganz oft so, dass es allen so ein bisschen egal ist, wie das Endprodukt wird. Und dann mischt der mal mit rein und der sagt mal, ja, das finde ich auch noch lustig und so. Und am Schluss hat man so einen Gemischtwarenladen.
Ja, du bist halt von vorne bis hinten wirklich am Regler. Also du machst es natürlich nicht alleine, aber du hast bei Casting, hast du Mitspracherecht oder wahrscheinlich sogar das letzte Wort?
Weiß nicht. Also es ist ein ganz, ganz großes Teamwork. Das muss man schon dazu sagen. Da sitzt natürlich auch eine Menge Cutter. Ne?
Aber du
also,
hast die Sense am Schluss.
Ja, es ist schon so, dass wir... Also ich hab,
du wirst am Schluss für Sascha gehalten. Also genau, das wird der Cutter selten, außer er heißt Sascha.
Ich sag's mal ganz diplomatisch, ich habe überall ein Vetorecht.
Ja. Du schmeckst halt ab. Ja. Und ich habe mal mit einem ziemlich hohen Tier bei der Produktionsfirma gesprochen. Ich habe den gefragt, wie wird denn das geschnitten? Also wer überblickt das? Wie viele Cutter sind das? Wie macht man sowas überhaupt technisch? Weil das sind ja so viele Minuten an Spuren, die du alle schauen kannst. Und hat er gesagt, ja, das Krasse ist, dann kommt halt Bulli rein und der schneidet dann so auf die Millisekunde genau und dann hat er gesagt, du bist wie der Rick Rubin der deutschen Comedy. Also du kommst dann rein und das ist dann wie so ein Vibe einfach. Also du sagst dann so, oh nee, da müssen wir eine halbe Sekunde früher raus und dann müssen wir unbedingt noch in die Totale schalten wegen dem Rhythmus. Was würdest du denn sagen, was vereint dich und Rick Rubin oder irgendein anderes kreatives Mastermind? Also irgendwas muss es ja sein.
Oh, ich muss erstmal das verdauen, was du gerade gesagt hast. Also es ist so...
Du nennst mich einen alten Sack mit einem langen weißen Bart?
Nein, pass auf. Es hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn du... Also es ist so, fangen wir mal da an. Also wir zeichnen auf.
Okay.
Ja, und dann hast du da deine 6 Stunden. Und dann ist das alles noch sehr frisch. Und da gibt es sofort nach diesen 6 Stunden sofort ein kurzes Meeting, wo ich sofort mein Zeug loswerde. Wo ich sage, das habe ich in Erinnerung, das war gut, das war nicht, das müssen wir weglassen. Das würde ich umstellen, das bitte nicht. So, dass ich das gleich loswerde, weil dann habe ich das alles noch im Kopf. So. Und dann wird erstmal viele Wochen geschnitten.
Und da steht dann jemand mit einem Block und schreibt mit? Oder
auch,
wie?
Genau, ja.
Das ist schon alle
die denken sich einfach alle so, zum einen Ohr rein, zum anderen raus. Genau, lass den labern.
Na, Alter,
ich mach nur das Licht aus, lass mich in Ruhe.
Feierabend.
Also das heißt, da bist du erstmal deine Gedanken los. Ne? Ja. So, und dann vergehen einige Wochen und dann kriege ich meistens diesen Rohschnitt oder diesen relativ weiten Rohschnitt der
wie
ersten
Stunden
Folge.
Ist der?
Na, der ist dann schon so, irgendwie zwischen 30 und 35, vielleicht mal 40 Minuten oder so.
Ach und das so, ich dachte jetzt Stunden.
Nee. Oh Gott. Die Folge. Ich brauche mir nicht irgendwie 40 mal 6 Stunden angucken.
Also, das ist, du musst mir so. Die nicht anschauen, wie ich mir mit einem Grissino in der Nase pope.
Ja, auch sehr lustig. Das heißt, ich gucke mir das an, erstmal zu Hause, kriege ich geschickt und dann mache ich mir schon mal meine Gedanken und dann treffen wir uns alle im Schneideraum. Und dann wird sozusagen, ich sag mal, mariniert. Ne? Also ich finde, es hat ganz viel mit Timing zu tun. Ganz viel mit Timing, mit einem Spirit, so mit Dingen, die wo Geschmack, ja, also da kann man nicht drüber diskutieren, Entweder
man kann es aber auch wirklich nicht Leuten beibringen. Also ich finde, es ist sowas, da müssen die Leute einfach selber Interesse dran haben, es zu lernen und dann können sie es vielleicht durch Imitation selber erfahren. Aber dass man jetzt jemandem erklärt, wir haben zum Beispiel einen super Cutter, der Stefan, Und dem muss man halt nicht erklären, warum es lustig ist, wenn danach anderthalb Sekunden Stille sind, aber halt total unlustig, wenn nur eine halbe Sekunde Stille ist.
Ja, oder dass halt nicht mehr Gags immer lustiger sind, sondern dass man halt drei gute Gags braucht und dann auch mal wieder eine Phase, wo man sich erholen kann.
Ja, oder wie bereitest du einen Gag auch vor? Also so, ne? Also was musst du vorher setzen, damit die Pointe noch besser funktioniert? Ja, also du baust ja manchmal auch Dinge ein, die vielleicht so jetzt nicht sichtbar waren. Aber das hat, wie gesagt, was mit ganz, ganz viel mit Timing zu tun. Und ja, und am Ende, ich kann nur Hans Moser zitieren, der hat mal gesagt, der eine hat's, der andere nicht, ich hab's, Gott sei Dank. Also das ist so, also du kannst, es gibt so technische Dinge, die kannst du lernen, ja, aber es gibt einfach, warum funktionieren Leute auf dem Bildschirm besser als andere? Ja,
das kann man nicht sagen, ne?
Nein, manchmal ist es einfach Charisma, Ausstrahlung,
manchmal ist es die Form des Schädels.
Es ist eben auch nicht alles nur Technik. Das vergessen Leute bei Comedy auch gerne, dass die denken, ach, man muss jetzt irgendwie drei Bücher gelesen haben und 20 Podcasts gehört haben und dann kann jeder auf die Bühne und Comedian werden.
Du kannst, ich sag mal, was Filme betrifft, finde ich, ist die beste Filmschule Filme gucken. Ja, aber dann musst du echt viel gucken und ich gucke mir so viel Zeug an. Ich gucke mir vor allem schlechte Filme an.
Was war das Letzte, was dich so richtig geflasht hat? Welcher Film?
Elvis, ja, Top Gun.
Ja, also Elvis habe ich, glaube ich, dreimal gesehen.
Auch abgefahren war auch hier Everything, Everywhere, All at Once.
Oh, geil. Ja? Wir haben an meinem Geburtstag ein ganz, ganz kleines Kino in Köln gemietet und den nochmal geschaut, weil ich habe den gesehen mit Thomas' Mutter zusammen. Und ich war irgendwie voll traurig, weil ihr hat's nicht gefallen. Und ich dachte, ich habe so danach geweint und sie so angeschaut und gesagt, das war so toll. Und sie so, also ich fand das total fürchterlich. Und dann dachte ich, ich will das nochmal gucken mit meinen Freunden.
Das ist ein abgefahrener, also das ist Wahnsinn, ne? Ja. Und vor allem die erste Stunde ist so, wo da wirst du so reingezogen und denkst dir, boah, was sehe ich hier, ne? Klar, jetzt, Achtung, Spoiler, wenn dann die Szene kommt, wo sich zwei Steine mit Untertiteln minutenlang unterhalten, da dachte ich dann kurz mal, das haben wir in der Bulli-Parade auch gemacht, aber aus Kostengründen.
So. Ja, also hast du Der gestiefelte Kater 2 gesehen?
Ja, ja, mit meinem Sohn. Ja.
Der ist super auch, oder?
Ja, also ihm hat er gefallen. Ich bin so mitgelaufen.
Ja, nee, das war der letzte Film, glaube ich, den ich so richtig, richtig gut fand.
Ja.
Weil Hazel ist nicht so, also sie schaut schon Filme an, aber sie ist nicht so der Kinogänger.
Ich bin halt eine müde Mutter, ganz ehrlich.
Ja, man merkt, man hat es gerade gehört. Klonk.
Gleich der Kugelschreiber wieder. Ah, da war er wieder, der Kugelschreiber.
Weißt du, was der Trick ist, wenn man Nummern für LOL schreibt?
Der Trick?
Ja.
Nummern für, wie?
Also Thomas hat, der hat meine Nummern geschrieben, quasi.
Genau, jeder Comedian, die stehen ja auch im Abstandband, also ist jetzt ja kein Geheimnis, hat ja einen Autoren. Und ich habe jetzt ja schon zweimal für Hazel geschrieben, sogar dreimal, wenn man das eine Mal mitzählt, wo sie dann nicht zum Einsatz kam.
Wo übrigens die Staffel richtig geil war, weil ich nicht dabei war, genau. Möchte ich noch kurz sagen an dieser Stelle.
Ja, ich glaube, ich habe auch bei der Vorbereitung zu dieser Podcast-Folge gedacht, ich habe so zwei oder drei große Enttäuschungen meiner Comedy-Laufbahn und ich glaube, fast alle hängen mit LOL zusammen.
Also, fast alle hängen mit mir zusammen.
Alle hängen mit dir zusammen, aber eben irgendwelche Dinge, die halt mega geil in der Theorie gewesen wären, aber dann nicht zustande kamen. Stichwort, ein Buddy hat Corona bekommen zum Beispiel.
Ja,
damit hast du halt immer zu kämpfen. Ne? Das ist übrigens auch, ich weiß nicht, auf was ihr jetzt hinaus wolltet, aber...
Um die Frage abzuschließen.
Gerne.
Weil du gesagt hast, ja, es sind ja ganz viele verschiedene Kameras, die alle gleichzeitig laufen und da man kann auch nicht irgendwie alles zusammen zeigen und so weiter. Wir haben bei der ersten Staffel, wo Hazel dabei war, gemerkt, dass man die Stelle nicht hätte rausschneiden können, wo sie das kotzende Baby hat, weil alle danach mit Wasser voll sind. Und dann haben wir uns gedacht, man muss Sachen schreiben, die quasi das komplette Set verändern.
Man kann fehlendes Talent mit Torpedieren der Continuity wettmachen.
Genau.
Also, darüber habe ich mir noch gar nicht Gedanken gemacht. Also, ich sage jetzt mal so.
Also, wenn man eine Nummer schreibt, jemand geht auf die Bühne, liest irgendwas vor und danach geht es einfach weiter, kann man ja komplett einfach rausschneiden.
Ja, alles. Das kann aber gut sein, wenn die Nummer nicht funktioniert.
Das stimmt. Genau. Also, das Schlimmste ist ja, dass man dann alle Vollgots und es war das Allerletzte.
Ich habe ja den Vorteil, dass Hazel ein Genie ist, deshalb denke ich, dass es dann schon okay ist.
Trotzdem bin ich zu blöd, um wegzulaufen, wenn die Tür aufgeht.
Nee, und dann haben wir uns gedacht, man muss irgendwie Nummern schreiben, die quasi den ganzen Raum verändern. Und das ist so der Trick. Also
ich weiß nicht, ich glaube, du musst Sachen machen, die du beherrschst.
Ja.
Ja? Also das, und vor allem, es muss was sein, was dich nicht selber rauskegelt. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch Sachen, die kegeln dich dann selber raus, weil du selber über deinen eigenen Kram so lachen musst. Ne? Da ist ja die Martina ganz weit vorne.
Ja, ne? die das ist echt krass, wie sie sich selber dann immer
das ist, also ich, und das ist ja, ich finde das, also die Nummern sind ja das eine, aber am liebsten gucke ich den Leuten ja zu, wenn sie kämpfen. Mhm. Ne? Wenn sie kurz davor sind zu platzen. Was da so passiert, jetzt auch, ich sag mal so, in der neuen Staffel mit Elton zum Beispiel. Ne? Du bist auch, also dir guckt man auch wahnsinnig gerne ins Gesicht, weil da passiert unfassbar viel. Also was du überhaupt mit deinem Gesicht so machst, weißt du das überhaupt?
Nee, ich weiß es nicht.
Also du kennst es wahrscheinlich besser. Aber guckt sie zu Hause auch so oder entdeckst du dann auch mal Gesichter, wo du denkst, oh, das kenne ich noch gar nicht?
Also. Ja, aber tatsächlich auch vor allem im Schnitt. Also das ist bei Hazel wirklich ganz cool. Das sagt auch unser Cutter, dass sie immer was anbietet, die ganze Zeit. Selbst wenn sie halt nicht redet in dem Moment. Also sie macht dann irgendwas mit ihren Augenbrauen
ja, aber
oder
du
mit
musst,
ihrer Zunge.
Also, es ist schon so, dass das eine Art Abwehrreaktion ist, oder?
Ja, ich denke schon. Also auch dieses ganz am Anfang, als ich zum ersten Mal so im Fernsehen war oder zum ersten Mal regelmäßig, da war ich ja auch so bekannt dafür, dass ich gar keine Miene verziehe und immer so Resting Bitch Face, die böseste Frau der Schweiz. Das war auch irgendwie einfach, weil ich irgendwo hin musste mit meiner Energie. Also weil ich wusste, wenn ich jetzt anfange zu lachen, dann lache ich mir hier den Arsch ab und dann denken sich alle, was macht denn die Verrückte da? Kann man die bitte wegräumen?
Nee, ich meine, das ist natürlich auch immer spannend bei LOL zu sehen, wie die Leute dann kämpfen und dann so dieses, dass sie immer weitermachen, obwohl sie, also es hat sowas von Arnold Schwarzenegger bei Terminator, wo er so mit einem Arm sich noch so vorzieht und alles andere ist schon kaputt, finde
ich.
Ja,
ich bin eher so Danny DeVito bei Twins.
Und ich mag es ja auch so, wie dann halt, dann hat jemand irgendwie einen Huhn Hut auf und noch irgendwie eine Sonnenbrille, eine Verrückte und so dieses, wenn dann so ganz viel zusammenkommt und so immer, naja, wenn man einfach weiß, das kann jetzt nicht wirklich nicht mehr vorbereitet sein.
Ich glaube, das ist auch, also wenn Leute das sehen und denken, ja, was soll daran jetzt, es gibt's ja auch, ne, dass Leute sagen, was ist denn da jetzt lustig dran, ja. Mhm. Aber man darf nicht unterschätzen, das ist wie mit einer Übermüdung, ne, wenn du übermüdet bist, zumindest ist es bei mir so, lachst du ja sehr schnell über jeden Scheiß, ne. Und das passiert da drin natürlich auch. Ne? Du bist da 5-6 Stunden und da kann dann so ein Huhn auf dem Kopf schon mal der Auslöser sein. Wobei du vorher alles ausgehalten hast. Ne? Also ich mein,
du würdest dich auch nie als jemanden beschreiben, oh, also wenn ich einen Huhn auf dem Kopf sehe, dann kann ich mich ja gar nicht mehr halten.
Richtig, ja. Und da passieren einfach Dinge, ich meine Elton, ne? Elton hat so eine Uhr. Hast du es mitbekommen?
Ja, ich saß da neben ihm, die Uhr, diese Smartwatch.
Er meinte nach der Show zu mir, meine Uhr hat mit mir gesprochen.
Ja.
Was hat sie denn gesagt? Sie hat gesagt, ja, ihr Puls ist bei 160, sie bewegen sich aber nicht. Ist alles in Ordnung?
Ja, ja. So, ja. Das ist so unangenehm. Was ich an LOL total cool finde, so als einfach als Teilnehmerin, ich bin ja normalerweise einfach alleine unterwegs. Ich mache eine Solo-Show. Jetzt mittlerweile mache ich viel mit Thomas zusammen. Ich mache viel für YouTube auch mit anderen Leuten Kollaborationen, aber bis vor kurzem war ich einfach 200-300 Tage im Jahr mit meiner Solo-Show unterwegs und das ist sehr, sehr einsam. Also Stand-Up-Comedy an sich ist was sehr, sehr Einsames. Mhm. Ich glaube, also ich bereue überhaupt nicht, dass ich das so lange so ausgiebig gemacht habe, aber es ist halt nicht wirklich ein Teamwork. Und bei LOL habe ich gemerkt, irgendwann kommt man dann an den Punkt im Laufe der Aufzeichnung, wo man einfach den anderen auch helfen muss. Also es gibt dann die vielleicht das nicht so gewohnt sind zu performen. Also es gibt ja eh eine spannende Mischung aus Leuten, die quasi aus dem Humorfachgebiet sind und dann gibt's noch welche, die grundsätzlich Entertainer sind, aber nicht wirklich so Humorschaffende sind. Und da merkt man dann auch so, ach krass, wenn du jemand bist, der grundsätzlich auf einer Bühne einfach das Publikum immer weiter anpeitschen kann, dann schaffst du es vielleicht auch, das Ensemble so ein bisschen mitzureißen. Und mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht, einfach mal so Teil eines Teams zu sein. Mhm. Was würdest du sagen? Du warst ja Teil der Bulli-Parade und vorher habe ich gelesen, Anrufbeantworter-Messages eingesprochen, ja. Was ja wahrscheinlich so das Einsamste ist auf der Welt. Wie einsam möchtest du deinen Beruf gerne haben?
Ich? Ja. Allgemein?
Ja.
Na, ich bin Teamplayer, total. Also das ist so, also der einsamste Moment ist immer, wenn du Drehbücher schreibst, ne? Dann hockst du halt vor diesem, und der schlimmste Moment ist der Moment, wo du sagst, ich fange jetzt an.
Oh Gott.
Und dann hast du einfach dieses leere Blatt oder diesen leeren Computer und denkst mir, oh mein Gott, ein Drehbuch hat in der Regel 90 bis 120 Seiten, ich habe noch keine einzige und jetzt sitze ich hier und muss dieses Drehbuch schreiben. Ne? Auch das ist im Team wesentlich einfacher als allein. Mhm. Ich habe während der Pandemie ein Drehbuch geschrieben, das hatte in der ersten Fassung 250 Seiten. Mhm. Da habe ich aber auch ein paar Monate Zeit gehabt, weißt du? So. Das ist, ich brauche das Team. Ich brauche es als Feedback, ich brauche es als Inspiration. Für mich ist alles Inspiration. Und ich freue mich auch, wenn man mit den besten Leuten zusammenarbeiten kann. Ne? Du, egal ob es auch jetzt, sagen wir mal, beim Film der Szenenbildner ist, der Kostümbildner, die Maskenbildnerin oder was auch immer, das ist alles Inspiration. Und gerade am Set auch zu stehen und mit so ganz vielen Leuten was zu schaffen. Klar gibt es den einen, der dann entscheidet. Mhm. Aber du schmeckst halt die ganze Zeit ab. Ne? Mhm. Das hast du vorhin so schön gesagt. Ne? Das ist beim Film ja genauso. Am Ende ist es das, was du im Kopf hattest. Ne? Und du kriegst nur das Beste für deinen Film, wenn du respektvoll auch mit deinem Team umgehst. Und damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Und das ist noch nicht mal Strategie. Also ich gehe jetzt nicht raus und sage, oh, ich muss immer der nette Kerl sein, damit ich auch das Beste kriege. Nee, ich habe einfach Spaß dran, weißt du? Ich gehe da hin, ich komme da morgens an, ich will in lachende Gesichter sehen. Also ich bin überhaupt...
Deswegen machst du eine Sendung, wo man nicht lachen darf?
Richtig, ja, aber ich darf ja lachen. So, also das, was du zum Beispiel machst, ne, mit Stand-up und alleine auf Reisen sein, und das ist echt, also ich sag mal so, das ist... Das kann, gerade wenn du am Anfang stehst, ich meine, das ist eine Ochsentour, ne? Du fährst von Stadt zu Stadt, spielst auf kleinen Bühnen, in großen Häusern. Also dann brauchst du auch eine Kondition und auch ein Selbstbewusstsein, dass du das durchziehst. Also deswegen habe ich einen riesen Respekt vor jedem, der Stand-up macht.
Ja, dankeschön. Mhm. Komm gerne mal mit, darfst du mein Opening machen.
Wie glaubst du, würdest du denn bei LOL abschneiden und von wem hättest du am meisten Angst?
Gott, es ist so schlimm. Ich vermute, ich würde echt, also selbst wenn ich mich zusammenreißen würde, ich würde keine 2 Minuten durchhalten. Mein Problem ist, wenn mir jemand sagt, du darfst jetzt nicht lachen, dann geht's ja los. Das war in der Schule schon so. Ich traue es mir gar nicht sagen. Es gab auch Momente schon auf Beerdigung, ne, wo ich so dachte, oh Gott, ist das komisch gerade. Ne? Also, wenn du da nicht lachen darfst, das ist ja ein Multiplikator, das weißt du ja selber in der Schule. Danach, wenn es aufgelöst ist, fragst du dich, ja, so lustig war es jetzt auch nicht.
Das war eigentlich sogar ziemlich traurig, weil
meine
Mutter zum Grabe getragen wurde. Aber das ist so, keine Ahnung, es war halt fucking hilarious in dem Moment.
aber das ist so, ich glaube, das steckt so in mir drin. Also ich würde es natürlich gern, immer wieder denken wir natürlich drüber nach, aber ich sage immer, es macht so wenig Sinn, ich bin halt dann gleich wieder raus, ne, so.
Dein letzter Film, 1000 Zeilen, ist ja so ein bisschen aus der Reihe gefallen, würde ich sagen, weil es ja eher eine ernstere Thematik war. Was hat dich an dem Thema gereizt?
Also was mich ja noch mehr sozusagen aus dem üblichen Fahrwasser geholt hat, war Ballon. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das war ein Thriller, der kam 2018 ins Kino. Basierend auf einer wahren Geschichte von zwei Familien, die aus der ehemaligen DDR mit einem Heißluftballon in den Westen geflohen sind. Mhm. Halte ich für, wenn ich das so sagen darf, für einen meiner besten Filme. Ja, und dieser Film hat buchstäblich auch eine Reise gemacht. Ne? Der hatte Kinostarts in Australien, in Europa. Ich war zum ersten Mal in Paris, habe da Interviews gegeben für den Film und so. Das war toll. Ja? Und es war vor allem toll zu sehen, dass du dann in Paris zum Beispiel nicht der Komiker bist, der jetzt mal einen Thriller gemacht hat, sondern die haben den Film gesehen und haben halt mit dem Filmmaker gesprochen. Das waren ganz andere Gespräche. Das waren ganz... Michel.
Ja,
Michel Billier. Das waren ganz andere
Gespräche. So heißt doch auch dein Eau de Cologne.
Ja, richtig. So. Bei 1000 Zeilen war es so, das war fast wieder ein bisschen sozusagen eine Mischung. Da war ja auch ein bisschen Spannung dabei, aber es war wieder mehr sozusagen Satire. Zumindest gab es satirische Momente. Genremäßig nicht ganz zu greifen, das hat mir auch gefallen, dass man mal so einen Genremix irgendwie liefert. Ne? Also insofern hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht, weil man so mit der Lüge umgehen konnte, weil man da so selber so schummeln durfte und sich Dinge ausdenken konnte und den Film so inszenieren kann, wie man normalerweise Filme nicht macht.
Warum hast du dich dafür entschieden, das als fiktive Geschichte zu erzählen? Also wieso heißt quasi der Spiegel in 1000 Zeilen, nicht der Spiegel und so.
Ja, weil wir uns nicht ganz an die Wahrheit gehalten haben. also es ist so, ja. Ich komme nochmal zurück auf Ballon. Bei Ballon habe ich jede Szene überprüft auf, sage ich mal, dem Oberbegriff Paranoia. Sind wir paranoid genug? Ist das spannend genug? Sind wir noch im Thriller? Sind wir noch im Genre? Und bei 1000 Zeilen war es die Lüge. Mhm. Und ich habe zum Drehbuchautor dem Hermann gesagt, lass uns auch Sachen erfinden. Mhm. Dass Leute, die von dem Vorfall gehört haben und denken, sie wissen, worauf es hinausläuft, auch womöglich das Buch von Juan Moreno, der ja das ist ja seine Geschichte, die hat er ja auch in 1000 Zeilen Lügen, ich weiß es gar nicht.
Du kannst einfach irgendwas behaupten, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht überprüfen, ich habe ja auch keinen Empfang.
Basierend auf seinem Buch ist ja der Film auch entstanden.
Ja, genau.
Aber ich hab so gedacht, nee, lass uns die Leute unterhalten. Ich habe ja auch keinen Bildungsauftrag, ich habe einen Unterhaltungsauftrag. Also lass uns irgendwie da auch ein paar Szenen reinstreuen, die gar nicht passiert sind. Hauptsache wir.
Sonst hätte er 500 Zeilen geheißen.
Zum Beispiel, ja. oder 1000 und eine Zeile. Also insofern haben wir das ja auch klar gemacht mit dieser Schrifttafel am Anfang, wo sinngemäß steht, dieser Film basiert auf Wahrheiten, könnte aber auch erfunden sein. Ein paar Sachen haben wir uns ausgedacht, ganz ehrlich. So, das war ja so ein bisschen die Gebrauchsanleitung für diesen Film. Mhm. Und das macht natürlich auch viel mehr Spaß, als wenn du komplett auf sagen wir mal, basierend auf einer Wahrheit einen Film machen musst oder willst, weil du dann sehr eingeschränkt bist. Und wenn du eine Satire machst, hast du mehr Freiheiten, wenn du Dinge erfindest.
Das ist ja in Deutschland oft so, dass die Leute total geflasht sind, wenn man sowohl im Metier Humor als auch zum Beispiel bei einem Thriller gut mit Timing umgehen kann, obwohl es ja dasselbe ist.
Ist immer Timing. Ist immer eine Frage des Timings.
Zwei absolute Granaten mal kennengelernt. Außer es war Tricktechnik. Du warst bei The Wonderful oder The Fabulous Bird, The Incredible
Bird Wonderstone.
Genau, da hast du an Seiten von Steve Carell und Jim Carrey gespielt. Und die sind ja beide, also Jim Carrey deiner Meinung auch, Thomas, nach besser noch als ernster Schauspieler als Steve Carell. Steve Carell wäre ja auch gerne, glaube ich, so ein richtig guter, ernst.
Hat aber ein paar ganz gute Sachen auch gemacht.
Hat auch, ernst, aber ich meine, also ich bin einfach ein absoluter The Office US-Fan und ich will ihn auch gar nicht als mehr sehen als dieser perfekte, dödelige Chef. Wieso denkst du, ist es in Deutschland immer noch so komisch für die Leute zu begreifen, dass man sowohl humoristisch als auch in anderen Genres einfach ein Gespür für Geschmack und die breite Masse
haben kann? Ich habe dafür keine wirkliche Erklärung. Ich habe nur eine Vermutung. Also wenn du jetzt zum Beispiel jemanden in einer Komödie siehst, die dich richtig glücklich gemacht hat, dann ist das wie so, das willst du wieder erleben. Ne? Mhm. Du willst das wiederholen. Du hattest eine gute Zeit, du hast viel gelacht und es war einfach schön. So, und dann kriegst du von demjenigen nochmal so einen Film. So, oh, herrlich, wieder. Oh, ich darf wieder lachen. Oh, ist das nicht toll? Ne?
Endlich, ja.
Oh Gott, das ist ja. Und auf einmal kommt der und der ist ja gar nicht lustig.
Ja, oder wie Thomas, der an der Uni mal bei einem Theaterstück mitgemacht hat und einen Nazi gespielt hat und das Feedback von seiner Familie war dann, ja, so hätte es ruhig ein bisschen netter sein können.
Und ich so, Mama, ich war der böse Nazi.
Mama, auf welcher Seite stehst du?
Und ich glaube, dass es dann so eine Reaktion ist, ach schade, jetzt habe ich mir gedacht, ich kann endlich wieder lachen oder jetzt möchte ich den, ach schade, kann der nicht wieder was Lustiges machen. So. Auf der anderen Seite, sag ich mal, clasht das so ein bisschen mit meinem Wunsch, ganz viele Leute mit unterschiedlichen Dingen zu erreichen. Ne? Mhm. Weil es gibt einfach, selbst bei einem Erfolg wie Manitou oder Traumschiff Surprise, wo du eine ganz, ganz große Anzahl an Leuten erreichst und glücklich machst, es gibt ganz, ganz viele, die es ganz, ganz doof finden und nicht mögen. Und dann habe ich so ein bisschen den Wunsch, für die auch was zu machen. Dann kommen halt mal so Filme wie Hotel Lux, von denen habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. So, dann kommt ein Film wie Zettel.
Ich mache einfach so diffuse Kopfbewegungen, wo man nicht weiß, es ist Nicken, es ist Kopfschütteln.
Oder du machst
mal so. Wir haben ja einen Unterhaltungsanspruch hier, sorry.
Ich habe neulich mal einen Film von einem unbekannteren Regisseur gesehen, James Cameron. Weiß nicht, ob du schon mal von ihm gehört hast.
Und dann bist du sozusagen mal in einem anderen Teich unterwegs. Ne? Mhm. Und es gibt Leute, die sagen, ey, ich fand den Bully in Hotel Lux so toll. Warum hat man von dem Film vorher nie was? Dass der im Kino war, hat keiner mitbekommen. So. Oder nimm den Bordelgramer. Kennst du die Bordelgramer? Kennst du die?
Ich habe gerade so eine Out-of-Body-Experience.
Ja. Na, pass auf, weil das ist für mich, wenn mich jemand fragt, welche Rolle hast du bisher am liebsten gespielt, dann ist es der Bordelgramer.
Echt?
Weißt du, was der Bordelgramer ist?
Nee.
Ist der Tod, der bayerische Tod.
Ach,
es gibt
krass.
Eine ganz alte, sehr traditionelle bayerische Geschichte, der Brandner Kasper und das ewige Leben.
Der so, Brandner stimmt. Kasper? So.
Da habe ich sogar das Kinoplakat.
Und wir haben daraus, also das wurde schon mal verfilmt in den 30ern, dann gab es eine Fernsehproduktion von BR in den 70ern. Und Josef Filzmeier hat es 2007 oder 2008 war das.
Also mit, auf den Schlag alle 40 Jahre wird das wieder aufgegraben.
Ja, hat der daraus die Geschichte vom Brandner Kasper gemacht. Und da war ich da, der Bodelgröber.
Ah, wie geil.
Der Tod. So. Und ich habe die Rolle so gern gespielt, dass wir vor ein paar Jahren einen zweiten Teil gemacht haben, die wir uns selber ausgedacht haben, die Geschichte. Der Bodelgröber und die ewige Liebe. Und das ist halt ein Film, der spielt halt hauptsächlich in Bayern, ne, wenn man es da halt auch versteht. Ja. Und das sowas liebe ich. Und wenn dann jemand kommt und sagt, wir lieben deinen Bodelgröber. In Norddeutschland hat das keiner gesehen.
Ja.
Ja, aber da habe ich sozusagen die Frau Meier da in der Nähe von Starnberg, die habe ich damit glücklich gemacht. So,
ja, das ist cool.
Und darum geht es mir eigentlich.
Ja, das ist ja wie das hier in der Toilette im Herrschaftszeiten läuft das Programm von Gerhard Polt.
Ach,
und ich finde es, ich bin runter.
Was, bei, als Audio oder was?
Ja, da läuft
was?
Einfach, da läuft
das ist
einfach.
Ja total
und ich finde es so genial. Und ich bin ja ein riesen Gerhard Polt-Fan, aber man kann außerhalb von Bayern nicht erklären, warum der so toll ist.
Dann wird hier besonders viel Longline gepinkelt.
Außer in Schweden aus irgendeinem Grund. Die Schweden.
Stimmt, weil seine, ist seine Frau
die Scheiß-Streber-Schweden, die haben es wieder raus. Und
der Streber Polt, der Schwedisch kann.
Genau, er kann Schwedisch und tritt irgendwie manchmal vor dem schwedischen König.
Ich glaube, er kann sogar Russisch. Also ich weiß, der ist, ist ein sehr, sehr kluger Mann.
Ja, der lebt doch auch, der lebt auch in Italien, kann auch Italienisch. Also der kann fast so viele Sprachen wie du, Hälse, vielleicht noch ein paar mehr.
Fast so viele wie das Internet. Du hast vorher gesagt, Bulli, dass du wahnsinnig viele Filme guckst, auch schlechte. Was ist denn der beste schlechte Film, den man gucken kann?
Oh, da erwischte mir. Das, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Also ich glaube,
ein Beispiel.
Ja, gerne. Mit dem Alien. Wie heißt
Xaver, der Außerirdische oder wie der heißt. Der weil es, weil wir es gerade von Bayern hatten.
Ich wollte nämlich gerade darauf hinaus.
Das ist kleinwüchsiger, der grün angemalt wird und der spielt einen Alien in den, weiß nicht, 70ern, 80ern.
Das ist ein schräger Film.
Es ist ein Alien, das landet in Bayern. Kann man auf YouTube komplett schauen und es lernt dann nur, ich glaube, Prost und kreisliche Hühnerkäpf oder so.
Genau.
Und niemandem fällt auf, dass es ein Alien ist, weil es halt so gut sich zurechtfindet.
Und
Bayern.
Und er kann noch My Machine is he.
Und dann muss ich gucken.
Den musst du wirklich gucken. Guck der mit deinem
geil.
Sohn.
Der ist wirklich super geil.
Wie heißt der?
Xaver. Ich glaube Xaver und der Außerirdische oder so.
Ja. Oh mein also Gott. Wenn du Xaver der Außerirdische eingibst, dann kommt das auf jeden
Fall. Vielen Dank für den Tipp.
Aber ich wollte die Frage nicht unterbrechen.
Nee, aber ich wollte auch auf den hinaus. Also weil der war so, ich war da leider nicht in so einem offenen Mindset und Thomas hat den so hochgehypt und hat gesagt, boah, der ist so geil, den musst du jetzt gucken. Und ich dachte halt, jetzt kommt wirklich ein geiler Film und das war halt, also...
Trash.
Es war absoluter Trash. Also um nicht zu sagen, ein riesiger Haufen Scheiße, aber also es ist ja was anderes, Trash oder ein Haufen Scheiße, aber es war schon so... Es war schwierig für mich, aber
das wäre mein Traum, mal so einen Film gemacht zu haben. Also wirklich so ein Film, den man sich auf Partys anschauen kann.
Ja.
Nee, was würdest du sagen, was ist ein guter, schlechter Film?
Oh Gott, also ich sag mal so, also da fällt mir nur einer von mir ein. So, das ist der erste Film, in dem ich überhaupt gespielt habe. Und ich habe die Chance damals wahrgenommen, weil ich einfach eine Chance hatte, mal bei einem Filmset dabei zu sein.
Ach, cool.
Also wir hatten die Bulli-Parade on air so und irgendwann kam eine Anfrage für ein RTL-Movie. So, und ich weiß nicht, ob das so klug ist, das jetzt hier zu erzählen. Aber
wenn dann hier.
Und dann dachte ich mir, okay, das Drehbuch ist, okay, ja, geht so ein bisschen in die Richtung Ballermann. Mhm. Dann habe ich den Regisseur getroffen und dann mein Spielpartner, das war damals der Hilmi Söser. Dann fand ich die aber nett und irgendwie war das ganz cool und die hatten auch ihre Probleme ein bisschen mit dem Drehbuch und dann haben wir uns das so schön geredet. So und gesagt, ja, dann probieren wir das einmal. Und bei mir war es eben so, wie gesagt, ich habe das nur gemacht, um am Set zu sein. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nie an einem richtigen Filmset.
Also du warst vorher immer nur mit der Stimme an Projekten.
Wir haben schon die Bulli-Parade gedreht
aber
damals.
Aber nicht als Film.
Und das war für mich auch sozusagen meine Regieerfahrung. Da habe ich das Inszenieren mir so beigebracht, ja. Aber an einem richtigen Filmset, mit einer richtigen Filmkamera,
sogar einer Lampe.
Ja. So, war ich eben noch nie. Und dann dachte ich mir, okay, ich nehme das jetzt so unter dem, ich rede mir das so schön, gehört mit zu meiner Ausbildung, da gehe ich jetzt mal hin. So. Und es gibt Leute, die lieben diesen Film, der heißt Die Bademeister.
Die Bademeister? Mhm.
Also sagen wir so, er gehört nicht zum... Also, ich sag mal so, ich habe ihn noch nicht mal in meiner Vita stehen.
Okay,
zu deinem Oeuvre.
Oeuvre, B-Sides.
Also, ich sag
Track.
Also, wenn bei mir in meinem Oeuvre eine Auswahl steht von Filmen, ist er nicht dabei.
Ach, okay.
So. Aber es gibt Leute, die lieben diesen Film.
Und, ja, ich werde mir den auf jeden Fall.
Also, insofern, das ist schon auch Trash. Aber es gehört mit zu einer Entwicklung dazu. Ja, also irgendwie, du musst ja auch mal scheitern. Du musst ja auch, muss ich dir nicht sagen, ne? Also, zum Scheitern, also nach dem Scheitern,
nein, ja, auf
also
jeden
man
Fall.
Lernt vom Scheitern mehr als vom Erfolg, das ist so.
Und, ja. Manchmal sieht man erst vom Boden aus, wie schön der Himmel ist.
Oh, das hast du schön gesagt.
Dankeschön, ja.
Man muss dann aber auch auf dem Rücken liegen.
Einmal am Tag haue ich einen raus. Hast du RRR gesehen? Diesen indischen Film?
Nein.
Der hat jetzt auch einen Oscar bekommen für, wie heißt der, Naru Naru,
der Song?
Der Titelsong, genau.
Ach ja?
Der ist bei Netflix, oder?
Ja,
Thomas hat mir gesagt, ich soll den schauen. Also, boah, ich habe so einen indischen Film gesehen und dachte so, okay, dann schaue ich da mal rein. Und es ist so dramatisch.
Es ist ultra dramatisch.
Also, so am Anfang so irgendwie so ein Tiger fliegt so auf einen Adler zu und sie clashen und es ist mega krass. Aber
okay, du stehst
geil.
Auf fliegende Tiger und auf außerirdische kleine Grau. Okay, genau, jetzt so langsam.
Und da mitten in der Mitte bin ich.
Was auch ein guter, schlechter Film ist, dachte ich mir letztens erst wieder, ist From Dusk Till Dawn. Also den finde ich einfach sensationell.
Weil er einfach so eine Kehrtwende macht.
Weil einfach in der Mitte des Films wechselt einfach
das Genre. Ach, guck mal, zwei Rentner gucken uns zu bei der Aufnahme. Tschüss.
Ja, übrigens, ich wollte noch sagen, wenn ihr so ein Poltern im Hintergrund hört, das liegt dann daran, dass hier so ganz schnell eine Schweinshaxe entlang getragen wird.
Also oder manchmal, es wird gerade eine junge Frau mit der Tür verprügelt. Also man weiß es immer nicht so
ein
genau.
Haxennotfall. Jordan Peele hat ja mal gesagt zum Thema Genres, der Unterschied zwischen einem Horrorfilm und einer Komödie ist die Filmmusik. Hat gesagt, das ist genau dasselbe.
Ja, das stimmt aber. Aber, ja, aber LOL als ja? Horrorserie wäre eigentlich auch geil. Würde wirklich eigentlich klappen.
Ja, meins ist es jetzt nicht so, aber ich weiß, dass die Franzosen das tatsächlich machen.
Wirklich?
Ja. Hast du es gelesen?
Nee.
Ich habe das irgendwo gelesen, dass die in der französischen Ausgabe von Last One Laughing wollen sie jetzt wohl mal so eine Grusel-Horror-Variante machen, weil sie festgestellt haben bei irgendwelchen Proben, dass die Leute auch beim Erschrecken zum Lachen neigen.
Mhm.
Und jetzt wollen sie das da irgendwie so mit einbauen. Meins wäre es jetzt nicht, sag ich dir ganz ehrlich. Also ich bleib lieber bei der Variante, die wir so haben. Finde ich charmant.
Last One Shivering.
Mhm. Ich habe eine Idee für einen Horrorfilm, Bulli. Die pitche ich dir jetzt. Was hältst du davon?
Oh, da musst du gut pitchen, weil ich kein großer Horrorfilm-Fan
okay.
bin.
Dann
ja?
pitch mal. Also, 1, 2, 3, go.
Aber dann ist es auch nicht so schlecht, wenn ich versage beim Pitchen. Und zwar, die Idee ist in den letzten 2 Jahren gekommen, als wir das Kind neu hatten und Hayden im Wochenbett war. Jede Nacht verwandelt sich das Baby in ein Monster. Und das einzige Antidot ist, die Eltern müssen Sex haben. Dann ist das Monster quasi gar.
Das ist kein Horrorfilm, das ist ein Porno.
Oder wie sehr zugeknüpfte Menschen es nennen, ein Horrorfilm. Ja, aber tatsächlich habe ich ja LOL Staffel 1 geschaut, während unsere Tochter ihres Zeichens ein stolzes Schreikind im Tragetuch vor meinen Bauch geschnallt war und ich dann so hoch und runter gesprungen bin auf so einem Gymnastikball. Und ich wollte einfach das immer weiter gucken. Deswegen bin ich dann immer so gesprungen.
Aber und das war fürs Kind wahrscheinlich sehr beruhigend, oder?
Ja, total. Ja. So, Mona Lisa. Also sie ist auf jeden Fall jetzt verrückt. Das kann man festhalten.
Sehr gut. Ja, vorhin war noch Max Jakob Ost hier. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der moderiert den Rasenfunk und hat 11 Leben geschrieben über Uli Hoeneß. Der hat mir einen Adapter gebracht. Das ist halt ein freier Podcast. Ein freier
Er ist ein freier Adaptier. Das heißt, immer wenn man einen Adapter braucht, dann macht man so ein
Kabel
Ost.
Hier.
Macht man das Ostzeichen in den Himmel und dann kommt er.
Genau, es war
ein Y-Adapter.
Wie so oft, man hat irgendwie monatelang vorbereitet, einen Haufen Technik dabei und dann fehlt ein einziges Kabel und das hat er mir mit dem Fahrrad gebracht und der hat mir dann erzählt, dass es wohl auch, weil wir haben dann über LOL geredet und dass jetzt gleich eben dieser Podcast stattfindet und so und hat er gesagt, es gibt sogar nicht nur Horror-Challenges, sondern mittlerweile auch Porno-Challenges.
Ach.
Bei was?
Also es gibt quasi wie auch LOL als Pornofilm.
Oh Gott.
Ja. Fand ich interessant.
Ja, du bist heute eh auf so einer sehr seltsamen Schiene unterwegs.
Ich erfahre hier ganz neue Dinge.
Ja, ich auch.
Ich hoffe, es liegt nicht am Herrschaftszeiten-Stammtisch.
Ja, daran auf jeden Fall. Aber ich dachte mir auch, ich muss den Bulli ein bisschen schocken auch irgendwie.
Ja, das schaffst du auf jeden Fall. Das hast du mit deiner Anfangssequenz zu, wo wir alle deinen Penis festhalten und dann 50.000 Euro.
Ich wollte jetzt eigentlich noch 2-3 Mal darauf zurückkommen, aber ich dachte, nee.
Nee, niemand will das. Wir vergraben das einfach. Hör einfach auf. Du kannst dich so langsam zurückbewegen mit deinem Stuhl.
Nee, ich dachte mir, der Bulli denkt sich bestimmt so, ach ja, so ein Pärchen, die sind voll nett. So und es wird so voll das normale Interview und so. Und ich dachte mir, ich laber auch mal so ein bisschen.
Das hat er sich nie gedacht, glaube ich.
Ich auch mal so ein bisschen Scheiße.
Nein, ich habe die Hazel jetzt schon zweimal in der Show.
Zweimal in Extremsituationen.
Ich war auf alles vorbereitet.
Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut.
Ich war als Kind mal in der Bavaria Filmstadt. Da war das absolute Highlight noch, dass man den Fuchur anfassen kann.
Ja.
Und jetzt gibt es da ein 4D-Kino, es gibt so einen Virtual Reality-Spielraum. Wie nostalgisch bist du denn, was so Film- und Tricktechnik angeht?
Oh, ich bin unfassbar interessiert an neuen Entwicklungen. Mhm. Also ich habe damals schon bei Erkan und Stefan, das war der erste Film, den ich inszeniert habe fürs Kino. Das war ja 99.
Ach krass, den hast du inszeniert?
Den ersten Teil, ja.
Aber nur den ersten. Ja, wirklich einfach, also das.
Den habe ich schon bestimmt 5-mal gesehen. Oder
den
so.
Habe ich auch
aber
im
nur
Kino
den ersten
gesehen.
Teil, ne?
Das war also der erste Film, den ich ohne Eltern geguckt habe. Wo meine Brüder und ich waren im Kino.
Da schauen, siehst du, da hast du dir aber den richtigen dann ausgesucht.
Ja, aber wirklich. So. In Bülach, auch da ist auch 0.
Da ist er.
Im Kino Bambi.
Ja, ist er.
Und ich habe ein Bambi-T-Shirt an, wie lustig. Oh Gott.
Alles zusammen.
Das Universum will, dass du hier.
Da war es schon so, dass damals eine sehr kleine VFX-Schmiede aus München, die Firma Scanline, das war ein ganz kleiner Laden, die haben so angefangen mit den ersten digitalen Helikopter-Geschichten, ne, für eine Fernsehserie, wo so ein Helikopter ging etc. Und ich habe mir das so angeguckt und es gab bei Erkan und Stefan ja auch so ein paar Shots, ein paar Einstellungen aus dem Weltall mit dem Satelliten oder wenn da so eine Explosion, da explodiert so ein Lieferwagen und dann werden so Kassetten in die Luft geschleudert. Da dachte ich mir, die können wir eigentlich digital machen, dann haben wir das besser unter Kontrolle. Und habe das damals das erste Mal ausprobiert und habe selbst dann auch, sag ich mal, bei Schuh des Manitou schon die ersten, sagen wir mal, digitalen Storyboards für mich gemacht. Und ich habe gemerkt, dass ich damit viel besser zurechtkomme, als sie zu scribbeln. Ne? Sondern ich habe dann sogenannte Animatics. Ne? Dann machst du dir wie ein dreidimensionales Storyboard, damit jeder weiß, okay, wo hängt der Winnie-Touch jetzt hinten an der Lore? Wie kann das später aussehen? Also mir hat das immer enorm geholfen und ich finde auch diese Entwicklung, gerade was mit Mandalorian passiert ist, ich weiß nicht, ob ihr das so gesehen habt,
The Volume Stage
und so.
Das finde ich so spannend und
es
macht so viel möglich.
Es ist natürlich ein bisschen schade, dass sie jetzt jeden Star Wars Charakter noch so aufblasen, um das zu refinanzieren,
ja.
Aber...
Okay,
also aber, kurz für alle, die es nicht mitbekommen haben, das ist quasi nicht ein Greenscreen, sondern es ist ein Bildschirm im Hintergrund, 360 Grad, der den Vorteil hat, dass er auch die Charaktere, die davor sind, beleuchtet. Also,
zum Beispiel. Und es ist vor allem so, und das finde ich jetzt das Erstaunliche, deswegen habe ich die Firma Scanline erwähnt, die sozusagen sich in diesen ganzen Jahren so massiv entwickelt haben. Die haben die Wassersimulation ganz weit nach vorne gebracht. Ich glaube, sie haben dafür sogar einen Oscar gekriegt, einen technischen Oscar. Und sind jetzt ein weltweiter Laden, sind vertreten in Kanada, in LA.
Was?
Und spielen
cool.
Ganz mit den ganz großen Jungs, machen Star Wars Geschichten, machen Avengers und haben jetzt auch in Amerika so eine riesen Volume Stage weiterentwickelt. Und ich habe da mal während der Pandemie so eine kleine digitale Führung bekommen, was ich so abgefahren finde. Du kannst quasi, stell dir vor, du hast eine Winterlandschaft, in der sich der Schauspieler bewegt. So, dann hast du, wie du schon richtig gesagt hast, nicht die Greenscreen, sondern du hast diese, naja, wie so ein großes, gebogenes U, wo der Hintergrund schon projiziert wird, wo du das Gefühl hast, der Schauspieler steht in dieser Winterlandschaft.
Jetzt genau, auch natürlich immer kalkuliert mit der Perspektive der Kamera angepasst.
Das haben sie auch auf den Boden übertragen. Das heißt, der geht also auch auf dem Schnee. Und jetzt haben die das so programmiert, dass der Schauspieler auf diesem Boden, der ja digital ist, Fußabdrücke hinterlässt. Ne? Also das ist vollkommen abgefahren, was da alles passiert. Und du kannst ja auf Knopfdruck auch diesen Hintergrund sofort ändern. Also wenn du jetzt eine Greenscreen willst, sagst du, okay, wir machen Greenscreen, drückst auf den Knopf, dann ist halt alles grün. Oder du kannst sogar die einzelnen Monitore, die dort in, also das ist ja keine riesige Fläche, sondern diese Fläche besteht ja aus verschiedenen Monitoren, die du einzeln ansteuern kannst. Und wenn du jetzt sagst, okay, der Schauspieler braucht an der Stelle noch ein Kopflicht, dann nimmst du einen von diesen Monitoren raus und machst den weiß und dann kriegt er von hinten noch so einen kleinen Schimmer auf die Haare. Also das ist, ich finde das unheimlich faszinierend.
Aber das heißt ja, das Making-of von modernen Filmen ist immer mehr so, wie man sich ganz früher vorgestellt hat, dass sie gemacht werden, nämlich dass eine kleine Person in einem Fernseher drin steht.
Ja. Ja.
Das ist eigentlich total süß.
Ja. Nein, also um deine Frage zu beantworten, oder war das die Frage mit dem technischen Fortschritt, Nostalgiefaktor und so? Nee, also ich bin da ganz, ganz interessiert.
Radikal und offen.
Das
merkt man bei dir auch, du bist offen. Also du bist nicht so einer, der sich irgendwie anbiedert und dann so sagt, wen können wir jetzt noch fragen? Also auch bei Last One Laughing, bei dem Ensemble, es ist nie so, dass du so auf irgendeinen Zug aufspringst, sondern ich habe das Gefühl, du checkst irgendwie schon, was eine Qualität ist.
Bei Stand-Up ist es ja ganz extrem. Es gibt ja so Stand-Up-Puristen, die sagen zum Beispiel, wenn da kein Wasserglas steht, sondern eine Cola, dann ist es nicht Stand-Up. Oder wenn
auch so denkst du, was ändert das denn am Witz?
Wenn es nicht vor einer Backsteinmauer ist und wenn da nicht quasi ein Barstuhl steht, dann ist es nicht Stand-Up.
Ja, und ganz ehrlich, es gibt ja auch ganz viele Leute, die sagen, wenn es nicht Englisch ist, kann es nicht Stand-Up sein.
Was, ist das so?
Ja. Da gibt es ganz krasse Puristen.
Das ist halt das große Problem, wenn man in Deutschland Stand-Up macht. Man macht ja Stand-Up eigentlich für ein Publikum, was grundsätzlich offen ist für die Kunstform Stand-Up, nur dass die Leute, die offen sind für die Kunstform Stand-Up, meistens so verkorkst sind und so stolz darauf, dass sie irgendwie in ihren Augen einen besseren Geschmack haben als die anderen, dass die dann sagen, nee, also wenn es aus Deutschland kommt, gucke ich es mir sowieso nicht an. Ja, da kommst du ja dann nie raus.
Ja, das ist leider auch schade. Es gibt leider auch dieses Klischee und nicht selten, dass Leute sagen, ich gucke mir keine deutschen Filme an. Mhm. So, ja. Das ist, ich verstehe, wo es herkommt.
Aus Deutschland?
aber es ist auch stur. Ja. Ja, es gibt auch sehr, sehr gute Filme aus Deutschland. Es gibt sehr viel schlechte Filme, aber es gibt auch sehr, sehr gute. Und Geschmäcker sind nun mal verschieden. Du kannst nicht pauschal sagen, das ist alles Käse.
Bester deutschsprachiger Film, was sagst du?
Überhaupt, der je gemacht wurde.
Mhm. Also jetzt müsste man wahrscheinlich sagen, im Westen nichts Neues.
Ja, ist es aber nicht.
Also habe ich noch nicht gesehen.
Das ist auch total bedenklich.
Nicht, dass das jetzt als Bashing rüberkommt.
Ja. Nee, gar nicht.
Ich finde es sensationell, wie der abgeräumt hat. Mhm. Ich freue mich. Wundere mich aber, dass so Filme wie Elvis nichts bekommen haben und halte den für den weitaus besseren Film, wenn ich das so sagen darf.
Natürlich darfst du das so sagen. Bei uns sowieso.
Insofern, bester deutscher Film, nenne ich.
Nee, ich finde ein total bedenklicher Trend da, das wollte ich gerade noch sagen, dass Filme so lang sind mittlerweile.
Total.
Und das war der Grund, warum ich im Westen sich Neues noch nicht gesehen habe. Wenn ich einen Film anschauen will, schau mal, jeder neue Film von einer Reihe, der neue James Bond, der neue Spider-Man, die gehen alle an die 3 Stunden. Mhm. Und wenn ich sehe, ein Film hat 3, 3,5 Stunden, dann ist er für mich eigentlich schon fast...
Ich will eine 1 vor dem Haar sehen.
Deshalb hier der gestiefelte Kader 2. Naja, einfach 90 Minuten, bam, also, bam, bam.
Da sind wir auch ganz schnell wieder bei der Serie. Ne? Also ich bin kein großer Seriengucker. Ich verstehe das, dass Leute Serien mögen, aber eine Serie ist auch in die Länge gezogen. Permanent. Mhm. Und deswegen steige ich da immer aus. Ich liebe das richtige Timing. Und wenn ich dann so eine Folge von einer Serie sehe und denke mir, oh ja, ich weiß, ich hab's verstanden. Ja, ich habe das Bild gesehen. Mach mal weiter jetzt. Aber das wird immer in die Länge gezogen, wie ein Kaugummi, damit man halt auf seine Serienfolgenzeit kommt. Und das ist so entlarvend. Und ich bin da völlig bei euch. Also ich weiß nichts mehr zu schätzen als eine Geschichte, die gut zwischen 1,5 Stunden und 2 erzählt ist. Mhm. Das ist eine richtige Kunst. Und ich weiß nicht, warum man, auch Avatar, nimm Avatar. Bei allem Respekt, ne? Das ist ein Kinoerlebnis und das ist wirklich faszinierend, wie es umgesetzt ist und wie es ausschaut. Aber diese Geschichte kannst du in 2 Stunden erzählen. Wirklich.
Wir haben Titanic auch. Wir haben jetzt das neulich wieder gesehen und wir mussten es in 3 Sitzungen schauen.
Und hier wieder um meinem Ruf als der ekelhafte Sex-Dude in diesem Podcast gerecht
zu werden. Hallo, du bist wieder da.
Es gibt ja auch den Spruch, eine Nutte bezahlt mir nicht, dass sie kommt, sondern dafür, dass sie wieder geht.
Er schafft es, das Niveau permanent runterzudrücken.
Aber er lässt uns beide ganz gut darstellen.
Ja, richtig.
Wir sind die Intellektuellen.
Das ist der besondere Meta-Twist dabei. Nee, ich finde es einfach beruhigend, wenn man weiß, ah, das ist jetzt nicht noch irgendein neues Universum und so. Es ist auch einfach mal vorbei. Mhm. So, es ist eine Geschichte, sie ist auserzählt, das war's.
Und es ist vor allem so, du sitzt abends vorm Fernseher, denkst ja, guck ich noch einen Film oder nicht, ne? Dann zappst du so durch oder gehst durch die Streamingdienste durch. Wenn da, wie du schon sagst, wenn da irgendwas mit 120, 140, 160 Minuten steht, fängst du ja erst gar nicht an.
Nee, so, auf gar keinen Fall.
Also insofern liebe ich Filme, die irgendwas zwischen 85 und 110 Minuten lang sind.
Und jetzt bester deutschsprachiger Film oder die besten drei, sagen wir mal.
Oh, boah, das ist fies. Also das ist...
Während du überlegst, kann Hazel raten, was ich sagen würde.
Komm her, süßer Tod.
Genau, einer von unseren
Vater. Okay. Okay, da seid ihr.
Der Knochenmann.
Und zwei Pornos wahrscheinlich, wenn ich dich richtig einschätze.
Nee, ich würde sagen, die Josef-Hader-Reihe habe ich auch letztens erst wieder einem Kumpel empfohlen. Der hier mit mir bei Bayern war, habe ich gesagt, du musst, komm, süßer Tod, Silenzium, der Knochenmann schon. Der vierte war nicht mehr ganz so gut.
Da weiß ich auch nicht mehr, wie er heißt.
Das ewige Leben, tatsächlich.
Ah, richtig. Der spielt dann in Graz, oder wo?
Ja, genau. Aber also die fand ich richtig, richtig gut.
Also ich muss schon sagen, dass, also schon einer meiner All-Time-Favorites, ist alt, aber ist ja auch vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß, aber ist schon Stonk. Stonk ist schon gut, ja.
Wir müssen alles schauen.
Ich mochte auch das Leben der Anderen, muss ich auch sagen.
Ja, Leben der Anderen. Also, die Fälscher ist auch super.
Ja. Ja, ich versuche gerade nochmal was Leichteres zu finden. Ne? Nicht so diese. Aber ich muss auch sagen, die Filme von Bernd Eichinger, also angefangen von, ich meine, Baader-Meinhof-Komplex ist auch ein gewaltiger Film so. Mhm. Ja. Aber die besten deutschen Filme, also die besten.
Es ist aber auch echt schwer, deutsche Filme zu finden, die was Leichtes sind, weil Deutsche, glaube ich, immer noch so diese Bringschuld haben, dass sie so denken, man muss jetzt Geschichte aufarbeiten und das ist ja per se immer was Anstrengendes. So ein bisschen.
Ja, aber was ich zum Beispiel einfach so nett fand, fluffig, ist Soul Kitchen. Fand ich einen super Film.
Stimmt. Ja.
Der ist jetzt nicht, keine Ahnung, würde jetzt wahrscheinlich niemand als ganz große Kunst bezeichnen oder so, aber es fand ich, ist glaube ich mein Lieblings-Fatih Akin-Film.
Ja, wobei ich vom, man sagt ja Acken, ne?
Ah ja,
Fatih
Acken. Oh, sorry.
Ja?
Tut mir leid, wenn ich dich damit verletze.
Von einem Sexidioten wie dir kann man ja nichts anderes erwarten.
Tut mir leid, wenn ich dich damit verletze.
Aber ich fand zum Beispiel Aus dem Nichts fand ich den besten Film von Fatih. Ah. Ja.
Entschuldige, mein Mann, er ist ein ziemlicher Spakin.
Aber ich finde Fatih Akin, Acken.
Ist das dann kein I-Punkt auf dem I?
Ich spreche kein Türkisch, aber ich weiß durch Zufall, dass man ihn so ausspricht.
Okay, nee, ist gut.
Du hast den Fehler schon mal gemacht.
Ja. Ich halte ihn für den interessantesten deutschen Film war. Muss ich echt sagen. Also da kommt immer sehr, sehr authentisches Zeug. Und das ist so, er hat so eine Handschrift und ich finde auch, dass er sich in verschiedenen Genres so ausprobiert, finde ich auch gut.
Ich habe leider Chick nicht gesehen.
Den habe ich auch nicht gesehen.
Echt eine Wissenslücke.
Wobei bei Chick muss man, glaube ich, fairerweise dazu sagen, dass er eingesprungen, glaube ich. Also der war mit einem anderen Regisseur geplant, die waren in Vorbereitung und er ist dann so.
Der hat dann den Bus verpasst und haben sie gesagt, die Lampe ist heiß.
Ja, wir nehmen den fertig. Also ihn halte ich für wenn nicht den interessantesten deutschen.
Die erste Option wäre Fatih Akin. Aber dann haben sie gesagt.
Du kommst hier nicht rein. Du lädst immer ziemlich verrückte Gastperformer zu LOL ein. Ich komme immer wieder auf das Thema LOL zurück, weil es einfach uns verbindet.
Total.
Und ich auch Werbung machen will für die neue Staffel, weil sie ist mega geil.
Ich habe schon die ersten 4 Folgen gesehen, sie ist wirklich mega geil.
Ja.
Ja. Und,
also meinst du jetzt mich oder die Staffel?
Die Staffel.
Achso, okay.
Ich gehe davon aus, dass du, Bulli, weißt, wovon ich spreche. Also du hast die ersten 4 Folgen auch gesehen.
Ich habe sie alle gesehen.
Bist du eigentlich auch bei der Premiere?
Na klar, du auch, hoffentlich,
ja,
oder?
Ja, ich habe sogar große Pläne für die Premiere.
Oh, hast du was?
Die Kostümierung angeht. Oh. Ich lasse mir ein Kostüm nähen.
Mhm, als was kommst du?
Als sexy Kakerlake.
Das kommt mir bekannt vor.
Na, wobei so sexy.
Mehr spoilere ich nicht.
Aber auf jeden Fall hast du immer so krasse Gastperformer und aus Ensemble-Sicht muss ich sagen, das ist immer das, was ich am allerschlimmsten finde. Also da denke ich dann immer so, oh fuck, nein, scheiße, das gibt's ja auch noch. Mhm. Und dann kommt irgendwie Staffel 1 Heino mit einem Heliumballon. Mhm. Also einfach so Sachen, wo du so denkst, das ist nicht mal in einem Fiebertraum möglich. Was ist denn für dich so, was wäre so der heilige Gral, was dich so komplett zum Lachen bringen würde? Welcher Stargast?
Also ich sag, ich sag mal, ihr da drin, also da die Leute, die da drin sind, die schätze ich ungemein. Also die bringen mich alle irgendwie an den Rand der Verzweiflung.
Aber auf der falschen Seite.
Aber ich sage jetzt mal so, du meinst jetzt so international, ne?
Also wenn einfach alles möglich wäre, sogar lebendig und tot.
Also ich muss sagen, du hast es ja vorhin angesprochen, die Erfahrung mit Jim Carrey war schon besonders.
Ja.
Ja, und was der mit seinem Gesicht treibt, ist unfassbar. Und
hast du mit dem ein bisschen Zeit verbracht?
Ja, und das würde ich tatsächlich gerne erzählen, weil es so schön war. Weil man Leute bewundert, schätzt und plötzlich hast du tatsächlich die Möglichkeit, sie zu treffen und mit ihnen Zeit zu verbringen oder sie zu erleben. Und dann hoffst du so, dass die nett sind.
Du dokumentierst gerade Thomas Stunde vor dem Podcast.
Nein, es ist einfach so, dass du so denkst, bitte lass den nett sein. Ja. Weil wenn das jetzt ein Idiot ist oder wenn der sich blöd benimmt oder arrogant oder dann
ja, so wie wenn
kannst du
siehst,
nichts mehr gucken
so,
mit dem.
Oh nein, mein Lieblingsessen beinhaltet, dass kleine Welpen verprügelt werden. Oh nein, ich kann nie wieder Popcorn essen.
Zum Beispiel, ja.
Ich habe keine Ahnung
von
Ernährungswissenschaften.
Ich weiß nicht, wie du auf diese Metapher kommst, aber sie trifft zu.
Ja, man will sich einfach nicht alles, was schön ist, kaputt machen lassen durch Wissen.
Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass, vielleicht tue ich ihm jetzt Unrecht, aber dass zum Beispiel Peter Sellers kein netter Zeitgenosse war.
Habe ich auch gehört,
Und seitdem gucke ich diese Filme leider nicht mehr so wertfrei oder so neutral
wie vorher. Es ist auch so ein bisschen wie, ich habe gestern mit einer Freundin drüber gesprochen, die hat gefragt, hörst du noch Michael Jackson? Und sie hat gesagt,
schwierig.
Ja,
auch, ne?
Und ich habe gesagt, ja, ich nicht, weil einfach, also es ist gar nicht so, dass ich denke, ja, ich bin jetzt moralisch erhaben, weil ich das nicht mehr höre, aber es ist einfach, wenn ich Beat It höre, denke ich mir, lieber nicht.
Ich war der größte Kanye West-Fan und seitdem er gesagt hat, ich mag Hitler.
Schwierig. So, jetzt zurück zu Jim Carrey. So, also ich komme an dieses Set, und ich sag mal, Alan Arkin. Ja, Steve Buscemi, Steve Carell, Jim Carrey, ne? Und dann
Wahnsinn.
Olivia Wilde war dabei, ne? Also mit der hatte ich jetzt keine Szene, aber mit den anderen vier, ne? Und nicht irgendwie wir drehen den Bulli da hinten im Eck und schneiden ihn später rein. Nein, ich habe mit denen gedreht, so. Und es war sowieso schon, es waren vier Drehtage. Ich hatte zwei in Las Vegas und zwei in tatsächlich, also richtig in einer Bar in Hollywood.
Wie sind die auf dich gekommen? Noch kurz, dass ich das für meine Karriere ein bisschen nachempfinden
kann. Die haben mich tatsächlich einfach angerufen. Das ist kein Witz.
Echt?
Da kam von Warner.
So plus eins?
Pass auf, hier, Warner, wir haben da so eine kleine Rolle mit so einem Magician, der kommt aus Deutschland, hat Probleme mit Katzen. Wäre das was für dich? Sag ich, ja. So, und dann war es viel aufwendiger, mein Arbeitsvisum für Amerika zu bekommen. Ja. Weil wenn zum Beispiel die Amerikaner eine Hollywood-Produktion in Deutschland oder Europa dreht, ist es für deutsche Schauspieler überhaupt kein Problem, ein Teil davon zu sein. Wenn du aber als deutscher Schauspieler in Hollywood drehst, ist es ein Riesending. Weil du erstmal beweisen musst vor Ort, warum nimmt der deutsche Schauspieler jetzt dem amerikanischen Schauspieler den Job weg.
Möchte ich ganz kurz einfach for the record sagen, Warner, wenn ihr zuhört, ich habe eine amerikanische Staatsbürgerschaft.
Das ist gut für dich. Ja, das ist gut. Hatte ich nicht.
Continue, please.
Und allein dafür waren vier Anwälte nötig. Fuck. Da gab es einen in New York, einen in L.A., zwei in Deutschland. Dann haben sie mich zur Botschaft geschickt. Da musste ich zur US-Botschaft.
In Frankfurt, in München,
ein Interview machen. Ja, warum und überhaupt. Und ich hatte das Riesenglück, dass die Amerikaner, die in dieser Botschaft waren, die mochten mich, die kannten mich. Die haben gesagt, der Bulli ist da. Oh, wir müssen den Bulli nach Hollywood bringen. Ja, also das heißt, ich hatte da viel Unterstützung und habe es dann so in letzter Sekunde tatsächlich geschafft. Habe dann meine Arbeitserlaubnis für diese vier Drehtage da bekommen. Und dann war das schon mal der erste Step, ne? Und dann komme ich da an und dann hatte ich, und das ist irgendwie, ich hatte plötzlich, dieses Trailer-Thema ist in Amerika riesig, ne? Also wer hat den größten Trailer? Mhm. Ne? Also Wohnwagen. Mhm. Und weil das alles Superstars waren, hatten die alle die gleich großen Trailer. Und ich auch.
Ach krass,
ich war, in deren Augen war ich der deutsche Superstar. Und dann bin ich dahin und dann bin ich dahin und hatte einen Trailer mit einem Wohnzimmer, mit einer Küche, mit einer
so groß.
So riesig.
Also was ist der, so 30 Meter lang oder keine
Ahnung? Der ist lang, der ist richtig lang so, ne? Und dann dachte ich mir, wo bin ich hier gelandet? Ich bin in einem Traum. Ja. So. Und dann stehst du da im Set mit diesen ganzen Granaten und spielst deine Szene und dann kommt der absolute Hammer. Dann kommt Jim Carrey zu mir. Und ich weiß gar nicht mehr, um welchen Gags ging. Ich hab's vergessen. So kommt er zu mir, so nimmt mich so zur Seite und sagt: Hör mal, was hältst du davon, wenn du statt das den Gag bringst? Ist vielleicht lustiger. Und ich gucke ihn so an und denk nur: Ey, Jim Carrey hat mir gerade eine Pointe geschenkt. Ist das? Und ganz nett, überhaupt nicht überheblich. Ja. Einfach nur so, du kam mir gerade, probier's mal aus. Mhm. So. Und dann ist er wieder so weggegangen. Da dachte ich, das gibt's doch nicht. Stell dir das mal vor.
Ja,
und dann noch eine Sache, die mich massiv beeindruckt hat. Es gibt eine Szene, die spielt mitten in Las Vegas. Jim Carrey spielt so einen durchgeknallten Magician, der so Stunt-Magician, so Stunt Tricks macht, ja, so, indem er sich selber ins Gesicht schlägt und dann da aus einer Wunde so eine Karte rausholt, also so völlig durchgeknallt.
Das sieht aber richtig krass aus mit der
Karte.
Hast
du es gesehen?
Ja. Ich habe den zweimal gesehen, den Film.
Diese Performance, die er da macht, hat er den ganzen Tag performt, ne? Klar.
Oh Gott.
So.
Ja.
Und am Schluss kommen die sogenannten Reaction Shots, also auf die Kollegen, die zuschauen, wie sie auf ihn reagieren. Jetzt hätte ich total verstanden, wenn Jim Carrey gesagt hätte, Leute, ich habe das jetzt 3 Stunden hier gemacht, 4 Stunden, das war total körperlich, ich bin dauernd auf die Fresse geflogen, ist es okay, wenn das hier jetzt mein Double macht oder ein Stuntman oder was auch immer, hätte ich total verstanden. Der hat es für mein Reaction-Shot, also meine Reaktion war als letztes dran, der hat es bis zum Schluss durchgezogen und hat die ganze Performance für mich nochmal gemacht, damit meine Reaktion stimmt. Und da, in dem Moment habe ich gedacht, das Dampf von musst du mitnehmen. Es gibt so viele deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler, die das niemals tun würden. Niemals. Aber du hast hier einen Weltstar, der sagt, okay, ich bin auch nur so gut wie die Reaktionen darauf. Der hat das begriffen, dass der Reaction Shot mindestens genauso wertvoll ist wie die eigene Performance. Und mal abgesehen davon, dass es unheimlich kollegial ist, sehr professionell, und nach Drehschluss stand er noch eine Stunde da und hat den ganzen Leuten, Komparsen, dann Autogramm gegeben, Foto gegeben.
Krass.
Also da muss ich sagen, da war ich hochgradig beeindruckt, und seitdem bin ich noch viel größer Jim Carrey-Fan als schon davor.
Es wäre aber auch witzig, wenn du dann voll der Arsch gewesen wärst, wenn er dir einen Gag schenkt dir einen Gag und du sagst, es ist dein fucking Ernst,
Do you
Jim?
Know who I am?
Aber weil du gerade sagst, do you know who I am, da gab es eine sehr lustige Geschichte auch. Wir sind nämlich dort angekommen, wir sind ja alle ans Set gefahren worden da in Las Vegas, und wir steigen aus.
So, aber ihr seid alle mit unterschiedlichen Wagen da.
Genau,
oder
aber hintereinander. Ja. So. Und ich war auch einer der dritte oder vierte oder was auch immer. Und ich steig aus diesem Auto, und es war ja so eine Mischung aus Komparsen und Touristen, die natürlich auch gucken wollen, war ja ein Riesenset. So. Und ich steig aus, und wie durch Zufall höre ich auf einmal, Bulli! Weißt du? Und alle drehen sich um. Ja, Jim Carrey dreht sich um, Steve Carell dreht sich um. Und dann kommen diese 3, 4 Touristen und stürmen auf mich zu und wollen Fotos.
Ach,
und die
geil.
Gucken
Ach, das waren dann Deutsche, die...
Die
muss das ja der absolute Wahnsinn
ja,
gewesen
aber,
sein.
Aber
die Vater Morgana.
Aber die Reaktion von den Kollegen, die dann gesagt haben, hey, wow, wir haben hier echt the big one.
Das
weißt
ist aber
so?
Richtig geil. Ja. Das hätte man ja nicht dann, besser planen können.
Ja, aber mir war es dann auch peinlich. Ich habe dann nur rübergerufen, Rent-a-Fan.
Also wenn ihr die seid, die Bully beim Dreh von The Incredible Bert Wonderstone gesehen habt, dann schreibt uns bitte bei Instagram.
Ja.
Wir kommen langsam so ein bisschen dem Ende nahe. Ich wollte noch eine Sache fragen, und zwar unsere Mitarbeiterin, die Anja.
Anja.
Die hat den Pressekonferenztag vorbereitet für LOL Staffel 4. Also die hat die technische Probe für mich gemacht. Ich hatte an dem Tag keine Zeit.
Habe ich kennengelernt.
Okay, das ist schon mal krass, dass du dich dran erinnern kannst.
Absolut.
Weil sie redet über nichts anderes seit Wochen. Ich habe mit Bully gezoomt.
Ja,
und wir so, also was heißt das, du hast mit Bully gezoomt? Sie so, also der war halt Zoom offen und der war da und ich war auch da. Wie?
Ich kann mich genau erinnern, was ich zu ihr gesagt habe.
Ja,
ich habe zu ihr gesagt, Mensch Hazel, du hast dich aber verändert.
Wirklich?
Ja.
Das war wahrscheinlich dann auf 2 Ebenen das Beste, was ihr passieren konnte. Sie hat mit dir gezoomt und sie wurde für mich missverstanden, weil sie sagt immer, sie möchte mein Double spielen. Was kannst du denn Leuten sagen, oder was können wir in deinem Auftrag Leuten sagen, wenn sie dich treffen, wie sollen sie optimalerweise reagieren?
Wie sie reagieren sollen?
Ja.
Wir haben nämlich auch ein paar richtige Bully-Hardcore-Fans. Ich habe
noch zwei, drei
Fragen an dich.
Es wird hier nochmal 10 Grad heißer hier.
Ja. Also, wenn sie mich sehen, wie sie reagieren sollen?
Ja.
Interessante Fragen. Habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also ich glaube...
Dafür sind Hazel und Thomas bekannt.
Also ich glaube, ich
dafür die Gedanken, die anderen sich nicht machen.
Sag mal, ich wäre dafür dankbar, wenn man mir nicht sofort um den Hals fällt.
Okay, also Hüfte, Taille umarmen.
Ich wäre auch dankbar, wenn man nicht unbedingt gleich so eine Körpernähe hat. Mhm. Ne, so.
So mit, ja, mir hast du auch nicht die Hand gegeben vorhin.
Ja, ich bin aber auch mit
aber
der...
Nein, ich habe ihn umarmt, aber ja, keine Ahnung.
Wir kennen uns auch schon ein bisschen besser.
Das stimmt, ja? Deutlich besser, würde ich sagen.
Und ich hab das irgendwie gerochen. Dass
ja,
er so
ein, also ja, ganz ehrlich, so, ich habe ihm heute auch nur die Faust hingehalten. Mir war so, das auch alles zu schräg.
Und ich sage jetzt mal so, mir hat die Pandemie dahingehend geholfen, ich habe nie, und das bitte nicht persönlich nehmen, und das, ich habe nie besonders gern die Hand gegeben. Das ja, liegt aber daran, auch, wenn du zum Beispiel, muss man sich mal vorstellen, du bist auf einer Promotour, kennst du alles so, und du gibst am Tag im Sommer auch 100 Leuten die Hände. Und dann, manche sind auch so nervös, dass sie sehr schwitzen und feuchte Hände haben und dann...
Die auch so ein Eigenleben haben, ne? Die dann, gar nicht mehr kontrollierbar sind.
Und dann hast du
sind.
Irgendwann das Gefühl nach der 20. Hand, oh mein Gott, was hab ich alles in den Händen?
Ja, weil man denkt ja, das Schlimmste bei einem Handshake wäre ein toter Fisch, aber eigentlich ein noch lebender Fisch ist noch schlimmer.
Ja, oder so Leute, die so, gib mir mal die Hand.
Oh,
kennst du die?
Ja, ja, ja.
Die
so ganz
komm,
leicht.
Jetzt sagst du auch, Thomas,
diese,
komm.
Diese, na, ganz, ich will, ganz, ich will nicht, also die so nicht zudrücken. Ja. Also ich bin... Ich bin jetzt dieser Fausttyp geworden, ja, und wenn wir uns so kommen? Annähern können, wäre das in Ordnung.
Komm, Schnecke! Weißt du, dann hast du das oben Schneckenhäuschen und
das ist ja süß. Wo hast du denn das her?
Oh, Kindergarten.
Ja, siehst du?
Die Pandemie hat, finde ich, München gut getan auf eine Art. Ich weiß nicht genau warum. Also ich habe das Gefühl, München ist die einzige Weltstadt, zumindest in der ich seit der Pandemie war, die durch die Pandemie wirklich deutlich besser geworden ist. Und Max Jakob Ost hat es mir so erklärt, dass er gemeint hat, der Adaptermann, der den Adapter vorbeigebracht hat, nee, er ist eigentlich einer der wichtigsten unabhängigen Sportjournalisten in Deutschland, würde ich sagen. Er hat gemeint, dass in München gibt es so spezielle Gärten draußen, also Außenbereiche von der Gastronomie. Die
sind entstanden seit, während der Pandemie.
Genau, die seit der Pandemie floriert haben. Und die sieht er als Hauptgrund dafür, dass die Stadt während der Pandemie noch weiter gesundet ist. Wie schätzt du das ein, Bulli?
Oh Gott, nein, das kann ich jetzt so nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, dass das eine schöne Entwicklung war, weil du tatsächlich vor den Cafés, vor den Restaurants plötzlich da so, du hast auf einmal mehr Grün. Ne? Die Leute haben dann eben da die Tische hingestellt und haben das so ein bisschen mit netten Pflanzen und Bäumchen dekoriert und so einen kleinen Schutzwall da so hingebaut. Also
die heißen Schankgärten oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Schankgärten klingt so sehr praktisch, so als würde man nur so den Mund aufmachen und dann kommt so einer mit.
Aber vielleicht kommt die Idee auch so von den Biergärten. Ne? München ist ja auch eine Biergarten, hat ja auch eine Biergartenkultur und so. Und
vor allem eine Bierkultur.
Das auch, ja. Vielleicht kommt das daher. Aber
also ich war zum Beispiel letztens in Manhattan und die Stadt ist seit der Pandemie nicht mehr wiederzuerkennen. Also das sind nur noch 30% der Leute in der Stadt überhaupt.
Ja, aber weißt du, fand ich so erschreckend. Wir waren ja in New York, weil LOL für den International Emmy nominiert war. Ja.
Ach, krass.
Und ich bin da angekommen und komm da irgendwie, war ja mitten in New York da, auf das Hotel und ich steige aus und denke mir, sag mal, was riecht da? Hier riecht's ja nur noch nach Gras.
Ja,
die
ja,
sind
das
ja nur
ist krass. Ja, genau, das hat Thomas auch erzählt.
Und ich finde das wirklich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Das ist da. Du denkst die ganze Zeit, schau mal, die wird hier an jeder Ecke gekifft, das ist ja Wahnsinn.
Ja, für die einen bedenklich, für mich Genuss.
Naja, aber Moment, schau mal, du gehst auf die Straße und du riechst die ganze Zeit dieses Gras. Ja. Die Kinder, die dort aufwachsen, wachsen mit diesem Geruch in der Nase auf. Du kannst,
und es ist ja auch so müllig.
Ich war im Lego-Laden zweimal, weil ich nach Geschenken geguckt habe.
Weil ich
selbst
nach Gras gesucht habe.
Selbst in dem Lego-Laden hat es nach Gras gestunken, weil halt die Tür immer auf und zu geht.
Also da kriegt ein bisschen was bauen eine ganz andere Bedeutung.
Also ich sag, Legalisierung hin oder her. Aber ich finde, also wenn jemand auf der Straße eine Flasche Bier trinkt, dann soll er das machen. Weißt du, da kriege ich nichts mit von. Aber wenn hier an jeder Ecke gekifft wird, dann steigt mir das in die Nase und das will ich einfach nicht. Weißt du?
Legalisierung ist ja, aber Legalisierung, da hört das
vielleicht
so ein paar Ecken, Rauschgift konsumiert wird.
Ja. Na, also das
dann
fand
bin ich raus.
Aber sag mal, du hast das auch so erlebt, oder?
Ja, ich habe
ja,
hab ja auch.
Findest du das gut, dass das überall nach
einmal,
Gras stinkt?
Ich habe einmal die so Edibles genommen in Manhattan und habe mir danach Hamilton angeschaut. Und es war so stark. Es war wirklich unendlich stark. Also
manchmal, was hat das mit dem Gras zu tun?
Das sind das THC-Gummibärchen hat er genommen.
Das ist Marihuana zum Essen quasi.
Ja, ja, nee, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, dass es in der Stadt stinkt.
Nee, ja, das ist total ätzend. Ja, klar. Ich war noch nicht da. Ich wollte jetzt im Juni mal hinfahren.
Und im Sommer muss es noch schlimmer sein.
Ja, das glaube ich.
Weil durch die Hitze, weißt du, du kriegst keine Luft mehr. Du kannst ja nur nicht mal lüften.
Und dann ist es aber so pingelig, weil, also dann musst du ja eine braune Papiertüte um deine Weinflasche.
Also ganz ehrlich, das ist einfach nur ein Hype. Also die Hälfte dieser Läden wird in den nächsten 2 Jahren wieder zumachen, weil es wird sich nicht, also in jedem dieser Läden, wo ich war, war quasi niemand außer mir. Also das und ich habe das Gefühl, dass es allen dort total auf die Nerven geht.
Bist du dir sicher, dass du weißt, was sie dir verkauft haben?
Naja, Hamilton hat dir danach sehr gut gefallen.
Eine Pia hat gefragt, wie ist es, eine eigene Virtual Reality Rutsche in der Erdinger Therme zu haben?
Wow.
Das ist cool. Also wir haben, das ist cool. Nein, es gibt zwischendurch sage ich immer Erde-Therming, weil ich es durcheinander bringe. Also
die soll mega geil sein, die Erdinger Therme, oder?
Nein, die Therme Erding ist, ich glaube, eine der größten Thermen in ganz Europa. Ist ein riesiger.
Ja, die ist ultra krass. Ja.
Unfassbar viele Rutschen und ich kann gerne ein bisschen Werbung für machen, weil es ist wirklich toll. Ist wirklich toll.
Du kannst so Cocktails trinken im Wasser und alles. Ja.
Was?
Und
du hast da eine Rutsche?
Na, pass auf. Ja, ja, die haben eine VR-Rutsche. Virtual Reality.
Ich wusste das vorher, jetzt wäre ich total nervös gewesen vor diesem Podcast.
Nein, du kannst eine Brille aufsetzen, dann kannst du sozusagen über die Brille, da gibt es irgendwelche Kopfhörer, die dir sozusagen hier an den Knochen gesetzt werden, dann hörst du, also du steckst das nicht ins Ohr, sondern du hast es wird über irgendwelche, ich weiß nicht, wie
über
das funktioniert. Schläfen, ja, das funktioniert.
So Cyberlink.
Telepathie.
Und wir haben sozusagen 3 Varianten.
Dann kannst du auf einmal vietnamesisch.
Von diesem Ride produziert. Das heißt, die Rutsche kannst du auch ohne Brille runterrutschen. Das dauert vielleicht so eine Rutschfahrt.
Also die Schwerkraft funktioniert nach wie vor.
Ja, das sind so 20, 30 Sekunden. Okay. Aber du kannst dir auch die Brille aufsetzen und dir aussuchen, ob du jetzt mit dem Abahachi.
Nein.
Quatsch, mit dem Winnetou, mit dem Vicky. Oder mit dem Spucke darunter rutschen willst.
Ach, krass.
Und dann sitzt du da drin, setzt die Brille auf.
Und dann moderierst du quasi, während andere Leute Spaß haben.
Ja, genau. Also du sitzt in deinem Ring.
Nein.
Und rutscht da wirklich runter. Und die Fahrt ist der natürlichen Bewegung, der Fliehkraft, der Rutsche angepasst. Und du rutscht runter und hast, aber du kannst hingucken, wo du willst, weil es ja Virtual Reality ist. Bist aber in diesem Art Tunnel, wie eine Achterbahn und fährst mir hinterher.
Und man sieht dich dann von hinten und du
von
guckst
vorne.
Dann
nein, ich fahre quasi rückwärts. Ich fahre rückwärts und spreche die ganze Zeit mit demjenigen, der vor mir herrutscht.
Dann bist du ja wirklich cool. Ein Superstar.
Also du bist ein Megastar.
Ich dachte vor der Aufzeichnung drauf geschissen, das ist so ein popeliger Regisseur.
Naja. Ja, ja, das höre ich immer öfter.
Und mittlerweile auch nicht nur zu Hause.
Eine Dame hat noch gefragt.
Guter deutscher Domestic Violence Humor, das lieben sie doch. Oh, die Alte nervt mich wieder.
Einer hat gefragt, ich kriege ihren Namen gerade nicht mehr auf die Schnelle.
Wie ob wir jetzt
immer
so wichtig
noch,
tun mit unserem Zettel.
Ja, es ist übrigens unglaublich kruschelig, weil es einfach so ein wahnsinnig kleiner Raum ist.
Es ist sehr klein und sehr heiß.
Fabiola fragt, spielst du immer noch Zither?
Zither.
Du weißt,
was Zither ist. Ein Instrument.
Ich bin der mit...
ist ein Musikinstrument. Mein Gott, was hast du dir da für einen Kerl
angehört? Ich weiß es auch nicht, aber es ist... er macht viel mit dem Kind. Ich kann arbeiten gehen.
Du weißt, was eine Zither ist.
Ja. Es ist eine Harfe, die vor einem liegt.
Gute Beschreibung. Bisschen kleiner, klar. Ist wahrscheinlich eine Anspielung, nehme ich mal an, auf Shoot is Manitou, wo im Hintergrund der Winnie Touch auf der Zither spielt und im Vordergrund sich Ranger und Abahachi über Fotos unterhalten. Ich habe mich damals für die Szene übrigens für das Stück Der dritte Mann entschieden. Nicht nur, dass man schön auf der Zither spielen kann und das Original auch auf der Zither gespielt wurde, sondern es auch in die Szene passte. Ne? Der dritte Mann. So. Und ich habe, muss ich gestehen, ich hoffe, es ist keine große, allzu große Enttäuschung, ich habe nur so getan, als ob ich Zither spielen kann.
Ach, was?
Ja.
Ach.
Ja.
Also tja. Luftzitter eigentlich.
Ich war sozusagen in dem Moment echter Schauspieler.
Mhm. Method-Zitterer.
Ich habe so getan, als würde ich spielen, hab's aber gar nicht.
Okay. Mhm. Aber das kannst du nach wie vor.
Das kann ich. Ich kann so tun, als ob ich spielen kann.
Perfekt,
das kann ich, ja.
Wir können auch so tun, als würden wir erfolgreichen Podcast führen.
Die meisten Fragen haben wir eh schon in den restlichen dreiviertel Stunden aufgenommen. Aber Melissa fragt noch, welche Pläne hast du für die Zukunft?
Das ist eine sehr kluge und schöne Frage, weil ich mir tatsächlich erst letztes Jahr gedacht habe, was mache ich denn kommendes Jahr? Mhm.
Und wie kann und ich dir dabei helfen?
Ja, ja, pass auf, hör zu, vielleicht fällt dir was ein. Also ich habe dann so ein bisschen auf den See geguckt. Das ist gut, wenn man sich mal Zeit zum Nachdenken nimmt. Und dann ist mir irgendwann gekommen, es geht gar nicht darum, was ich das kommende Jahr mache. Es geht darum, was ich die nächsten 10 Jahre mache. Und dann platzte so ein Knoten und habe mich darauf sozusagen mal reduziert. Was sind diese Wunschprojekte, die du tatsächlich hast, dass du dich wirklich um die Sachen kümmerst, die du wirklich machen willst und nicht diesen ganzen anderen Scheiß, wo du sagst, ja, mach ich mal dem zuliebe, so wie Podcast, ne, dass man sagt, nee, weißt du, das ist halt wieder ein Podcast, nee, mach mal nicht, mach mal nicht.
Er hat sich da zweimal genau, 6 Stunden so, quälen lassen, ja, ja, dann gehe so, ich halt mal zu ihr, ihrem komischen Mann.
Und dann habe ich so gesagt, nee, okay, es gibt tatsächlich 3 Projekte, die habe ich noch auf meiner Liste, ja.
Lass mich raten, warte, weil ja, du hast am Anfang des Podcasts mal gesagt, du liebst Vicky.
Habe ich schon gemacht.
Winnetou.
Habe ich auch schon gemacht.
Elvis hast du noch nicht gemacht.
Ja, aber da gibt es jetzt leider einen ganz tollen Film. Ne?
Ja, aber und komm, also an Austin Butler kommst du ja wohl ran.
Ich habe ja mal sowas, also im Prolog von Judas Manitou Extra Large gibt es ja den Großvater, den grauen Star.
Stimmt, der hat ja so, den Anzug.
Das war die Inspiration für Elvis. So.
Okay.
Nein, es gibt tatsächlich ein Projekt, von dem ich nicht weiß, ob es jemals reduziert wird. Es gibt tatsächlich ein Projekt, von dem ich nicht weiß, ob es jemals produziert wird. Das ist ein Film über das Leben von Siegfried und Roy.
Mhm.
Als Drama tatsächlich. Diese Geschichte ist unfassbar, bigger than life. Ich habe die das erste Mal 2014 getroffen. Das war übrigens auch das Drehbuch, was ich vorhin erzählt habe, was ich da in der Pandemie geschrieben habe.
Genau.
Und das ist, wie gesagt, dem Projekt hechle ich seit 7 Jahren hinterher oder seit fast 8. Und wäre ein absolutes Traumprojekt, ist unheimlich schwierig zu realisieren. Weiß ich nicht, ob es jemals stattfindet, aber das wäre so ein Traum, so ein Herzensprojekt.
Also ich sag's nur mal ganz uneigennützig. Ein Freund von uns hat mal Thomas und mich als Joe Exotic und Tiger von Tiger King gemacht und ich war der Tiger und ich sehe echt gut aus als Tiger. Also falls du noch einen brauchst.
Das ist ein guter Tipp, weil da waren 80 Viecher, die muss man irgendwo herstellen.
Also irgendein so Background-Tiger von hinten
in
kann
der Unschärfe,
ich dir schon spielen.
Ja,
genau.
Wunderbar, das kriegen wir hin. Perfekt. Das kriegen wir hin. Ja, vielleicht hast du auf den Elefanten Lust.
Also auf jeden Fall,
der
Rüssel wäre
da,
nach dieser
gehört.
Folge ja. einschätze.
So. Nee, komm, Hänsel, mach noch deinen Elefanten.
Der hat mich auch in der Show total beeindruckt.
Habe ich den gemacht?
Habe ich jetzt gespoilert?
Ich kann mich gar nicht erinnern.
Siehst
ich habe wirklich einen Filmriss.
Ja, nein, du hast ihn gemacht. Also jetzt, Tiere waren ein großes Thema. So, dann habe ich auf meiner Wunschliste, ich sag's einfach, ist jetzt auch kein großes Ding, ich möchte nochmal einen richtig schönen, lustigen Weihnachtsfilm machen.
Mhm.
Und dann gibt es ein Projekt, das kann ich jetzt nicht raushauen hier. Das, da habe ich Angst vor. Nee, da habe ich Angst vor. Es ist so, ist wie mit dem Huhn, das erst gackert, wenn es das Ei gelegt hat, weißt du?
Okay.
Das ist so, ne? Aber das sind so die Dinge, auf die ich schon nochmal richtig Lust hätte, aber am Ende kommt es dann eh so, dass irgendwo ein anderes Projekt um die Ecke kommt und dann machst du halt das.
Und dann sitzt man in Herrschaftszeiten. Genau. Ich habe noch eine abschließende private Frage. Ich habe früher jede Weihnachten eine Zeit lang das Guinness Buch der Rekorde bekommen. Und da war
Jedes Jahr.
Ja, er ist auch da drin, weil er der ist, der die meisten Guinness Buch der Rekorde Bücher geschenkt gekriegt
ja,
hat.
Ja, so 5 Jahre lang oder so. Und da war die Bully Parade drin. Weißt du, mit welchem Rekord? Das hat mich nämlich damals total beeindruckt.
Wirklich? Das höre ich zum ersten Mal.
Da war die Bully Parade drin mit dem Rekord höchste Gagdichte einer, weiß nicht, deutschen Produktion oder...
Was?
Ja. Krass, das ist ja richtig gut.
Hey, wie geil ist denn das?
Das ist mega gut. Ihr seid so der Stroh 80 unter
ja,
den Sendungen.
Ja, sag mal, hast du das Buch noch?
Ich könnte mal schauen.
Stimmt,
also
das ist doch in Ulm auf dem Dachboden.
Ja, es müsste dann so 2002, 3, 4 sein.
Habe ich nie erfahren.
Und ich denke, dass wahrscheinlich Bullis Tapete das Ganze ein bisschen nach oben geschraubt hat. Oder da kam ja quasi ein Gag nach dem anderen.
Das war ja in der DJ Bobo Hairstyle-Ära,
ja,
oder?
Ja, ja, Christian Dramitz hasst die Tapete.
Das fand ich mega geil. Das war glaube ich, mein Lieblingsteil.
Hossa, ich stehe heute mit meiner Tapete im Schlagerhimmel und das ist gut so, denn hier singt sogar die Titanic.
Oh Mann, hey, danke Bulli, dass du da warst.
Vielen Dank.
Oder ich sage mal danke an uns, dass wir nach München gefahren sind.
Ja,
ich
meine, vielen Dank, dass
du wohnst ja hier.
Ja, war das ja leicht. Ich bin
ich
gekommen.
Ich wurde ja hier von der Tür verprügelt.
Genau, ich habe den Espresso bekommen, ich habe Wasser bekommen, ja. Ich habe eine gute Zeit gehabt. Ich bedanke mich.
Nein, es war wirklich sehr, sehr cool. Also du bist für mich ein bisschen so wie für dich Jim Carrey. Also ist wirklich
hör
so.
Auf.
Nee, es war wirklich so, dass ich so dachte, ja, Ich habe ja schon viele kennengelernt. Da gibt es auch so ein, zwei TV-Legenden, die einfach ein bisschen einen an der Klatsche haben. Aber bei dir, finde ich, ist es echt gut, dass du dieses an der Klatsche haben ganz den Rollen überlässt, die du spielst. Und du selber bist echt irgendwie ein chilliger Dude.
Vielen Dank.
Und wenn du mal einen Film drehst, lass mich dein Wasserträger sein. Ich will auch mal in einem Filmset sein.
Okay, oder der Elefant.
Und der Elefant. Er ist wirklich eigentlich ganz nett, der Thomas. Der ist total normal. Er ist nur manchmal, wenn er nervös ist, ist er einfach ein bisschen komisch.
Ich fand mich gar nicht so komisch.
Nein,
aber ich
du warst nicht komisch. Aber das kannst du natürlich auch nicht einschätzen.
Ich fand mich ganz normal.
Danke, Leute, dass ihr den Podcast so zahlkräftig und so freundlich aufnehmt, dass ihr ihn immer weiter bewertet und weiter empfehlt. Ich denke, spricht für sich, dass Bully hier war bei seinem dritten Podcast.
Ja, ich glaube, ich mache jetzt auch Schluss. Ich kann das nicht mehr toppen.
Ja, weil es der letzte.
Man,
ne,
muss immer aufhören, wenn es am schönsten ist.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne, eine Stunde zu lang gelabert.
Hazel Thomas Hörerlebnis. Der Podcast für die ganze Familie. Auch die rassistischen Onkels und alkoholkranken Tanten.
Weißt du, wer das war?
Das warst auch du.
Das war Susanna
Bonasewicz.
Genau, die Bibi Blocksberg spricht zum Beispiel.
Die sagt so schlimme Texte. Mhm.
Wenn
Aber nicht als Bibi Blocksberg.
Wenn man sie zwingt, sagt die ganz schlimme Dinge. Vielen Dank, Bulli. Es war wirklich mega lustig, interessant, cool, geil.
Ja, dass es du da ist geil, hast. Dass du auch wirklich lustig bist. Also das wäre jetzt echt schlimm, wenn das alles nur gespielt gewesen wäre.
Ja, nein, also war schön bei euch. Vielen Dank. Und wenn ich, weiß nicht, vielleicht komme ich zur tausendsten Folge dann wieder.
Sehr gerne. Ja? Dann nehmen wir jetzt stündlich. Ja? Wir nehmen jetzt stündlich einen auf, damit es nicht so lange dauert. Und wir sehen uns bei der Premiere von Last One Laughing Staffel 4. Und wir, liebe Zuhörerinnen zu Hause, sehen uns dann am Bildschirm, wenn es wieder losgeht. Am 6. April.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich.
Idee und Produktion: Hazel und Thomas. Ton: Benjamin Grimmeisen. Musik: Young Kira. Aufgenommen im Thomas Studio mit dem Equipment der Viel Spaß GmbH.